Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 88. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Angekündigt hatte ich es ja bereits vergangene Woche und nun ist es soweit. Ich bin heute verabredet mit einem echten Haudegen, einem Enfant terrible der deutschen Wein- und Winzerszene, mit einem, der sich immer zu Wort gemeldet und mitgewirkt hat, wenn es um die wirklich wichtigen Fragen in der deutschen Wein- und Winzerszene ging. Die Offenheit, mit der er seine Meinungen kundtut, unabhängig davon, zu wem und was sie geäußert werden, haben ihm nicht nur Freunde beschert. Seine ausgesprochen direkte Art haben ihn so manches Mal zur Zielscheibe aufgeregter Emotionen und hitziger Anfeindungen gemacht. Die Rede ist von Ernst Losen, vom Weingut Dr. Losen in Bernkastel an der Mittelmosel. Schon bald, nachdem er das Weingut Ende der 80er Jahre von seinem Vater übernommen hat, beginnt er, der eigentlich Archäologe werden wollte, zusammen mit Bernd Schuck, seinem Kellermeister, der in Gießen tropische Viehzucht studiert hatte, sehr konkrete Vorstellungen von den Weinen zu entwickeln, die seinen Lagen maximalen Ausdruck ermöglichen. Erdener Prälat, Erdener Treppchen, Uerziger Würzgarten, Wehlener Sonnenuhr, Kracher Himmelreich und Bernkastener Lai. Alles Weltklasse-Lagen, die in den Händen von Ernst Losen eine neue Interpretation erfuhren, deren betörender Charme zunächst aber in der englischsprachigen Welt weit mehr Fans und Follower generierten als in ihrer Heimat. Wie nur wenig andere hat er dann ohne Unterlass und unermüdlich an der Renaissance des Moselweins gearbeitet, mit allerbesten Weinqualitäten und als ihr erster und am meisten gehörter Botschafter in der ganzen Welt. Bühne frei für Ernst Losen. So, hallo Ernie, freue mich, dass ich hier bin.
Ja, schön, dass du hier bist.
Ne? Wir können nicht viel gucken heute. Ich habe gerade versucht, mal in den Weinbergen ein bisschen rumzufahren, aber die Sicht ist...
Ja, heute ist wirklich fürchterlich nebelig. Gestern Morgen war noch so wunderschön, aber jeden Tag anders.
Ja, das ist gerade das Wasser hier, also Sichtweite 100 Meter, viel mehr geht nicht. Sag doch mal den Hörern, wo genau befinden wir uns hier?
Also wir befinden uns im Moment gerade hier bei uns, hier im Weingut Dr. Losen. Das ist etwas außerhalb von Bernkastel an der Mittelmosel. Ne? Ja, hier in unserer Bibliothek, wo wir normalerweise immer leckere Weinpröbchen machen.
Ja, steht uns ja mitunter auch noch bevor, dass wir den einen oder anderen Wein probieren. Apropos Wein und Weingenuss, was bedeutet dir das?
Wein und Weingenuss, also ich meine, Wein bedeutet mir schon viel, ne? Weil ich sage immer, obwohl ich ja selbst Archäologie studiert habe, aus anderen Gründen, weil, wie gesagt, damals, ich komme noch aus einer Generation, wo wir Väter hatten, die äußerst patriarchalisch noch auftreten konnten, ne? Und das war natürlich immer ein Problem seinerzeit, mit meinem Vater, weil ich zusammen was zu machen hat, war eigentlich für mich nie so die Geschichte, aber Wein hat mich immer interessiert und man muss ja auch einfach mal so sagen, dadurch, dass ich ja sehr viel in der neuen Welt unterwegs bin, ne, ja viele Projekte habe und so, ne, hier in der alten Welt, muss man ja noch sagen, so als Winzer in der Regel, wächst man ja noch im Weingut auf. Ne? Wir haben ja hier auf dem Weingut gelebt und wenn man als kleiner Düppes, ne, schon runter in, ne, in den Keller geht, wo der Fahrrad steht, da war die ganze Aktivität. Du hast ja von kleinst auf letztendlich diese ganzen Aktivitäten, die ja um Wein und um Keller und Weinberg und so sich drehte, voll mitbekommen, weil unten war ja das ganze Leben gewesen, direkt unter dir, ne? Und dann, wenn du damit aufwächst, glaube ich schon, dass du eine Beziehung auch dazu aufbaust. Und ich meine, wir sind ja 4 Brüder und 2 Schwestern. Und die haben alle noch, auch wenn die alle was anderes machen, ne? Wissenschaftler oder mit Diplomaten verheiratet sind und so, ne? Aber die haben alle noch eine starke Beziehung zu dem Weingut, zu dem Wein der Mosel, muss man sagen, selbst meine Neffen noch, ne?
Das heißt, ihr trefft euch auch hier?
Ja, man kommt immer noch regelmäßig Weihnachten, Ostern, Pfingsten zu Familientreffen, obwohl die auf der ganzen Welt verteilt sind, kommen die noch hier hin. Also man hat da schon noch ich weiß nicht, hier an der Mosel haben die Leute noch einen sehr starken Zusammenhalt. Die kommen gerne wieder nach Hause zurück, ne? Auch wenn sie hier nicht mehr, ihr Mittelpunkt mittlerweile woanders ist und verrückterweise mittlerweile mittlerweile auch die Neffen, ne? Und so, ne? Neffen und Nichten.
Interessant, dass du auf die Frage, was bedeutet dir Wein und Weingenuss, im Grunde genommen geantwortet hast, was dir das Weingut, dieser Ort hier bedeutet.
Ja,
ne?
Ja, natürlich.
Das ist spannend.
Das ist, du bist sehr stark damit verbunden und dann bist du auch verbunden mit dem Wein, weil das ist, ging ja hier alles, hat sich um den Wein gedreht. Mhm. Ich liebe Wein, nicht nur, dass es jetzt mein Beruf ist, ich habe auch Wein als Hobby. Ne? Ich bin ja, siehst du hier da, ne? Und so. Ne? Ich meine, ich habe auch eine riesige Sammlung von Weinen aus Burgund, Bordeaux, Rhone, ne? Alte Welt vornehmlich, auch noch ein bisschen natürlich neue Welt und so, aber nicht so viel wie alte Welt, Frankreich, Spanien, Italien ist da schon, ne, sag mal, immer noch Vorbild, ne? Aber das ist schon toll, wir wird schon viel gesoffen und viel getrunken und viel, viel Spaß gemacht.
Wie muss denn ein Wein schmecken, dass er dem Ernie Losen gefällt?
Ja, also sag mal so, ich meine, für mich ist ein großer Wein, also sag mal, ziemlich, sagen wir mal, universal, ne? Wie muss ein großer Wein sein? Dann spielt das keine Rolle, ob das jetzt weiß oder rot ist oder Mosel oder weißer Burgunder und sonst was. Für mich muss ein großer Wein, ne? Sagen wir mal, komplex sein, ne? Aber gleichlich widersprüchlich. Sehr komplex, ne? Sagen wir mal, eine Konzentration haben, die aber gleichzeitig elegant und Finesse hat, Delikatesse, ne? Also im Prinzip diese Antipoden vereint, ne? Und das war für mich ein großer Wein. Ein großer Wein nur einseitig ist ja, macht's ja.
Ist das die eierlegende?
Nein, aber das geht ja bei Wein. Bei Wein geht es ja. Man kann ja große Komplexität haben und gleichzeitig auch Eleganz, Finesse, eine wunderbare, zarte Mineralität, aber trotzdem eine Dichtigkeit, ne? Ohne dass das einseitig wirkt. Ne? Oft ist ja so, wenn man gerade in eine neue Welt guckt, da sind die Weine, haben dann alle mittlerweile 15 bis 16 Alkohol. Die sind natürlich ein Maul voll Wein, aber da hört er dann auch auf. Mhm. Wo bleibt die Finesse, wo bleibt die Eleganz, die Delikatesse? Ne?
Also gibt's die nur in den kühleren Regionen?
Nein, das gibt's eigentlich überall. Natürlich ist es in den kühlere Regionen, in heißen Gebieten, das heißt höhere, wie ein Ätna, da geht man einfach höher, ne? Und oder hier bei uns ist es ja sehr, wir sind ja sehr nördlich, da muss man ja eher in die wärmeren Lagen gehen, um was dann bei 1000 Meter Höhe im Ätna dann kühle Lagen sind, ne? Also man muss natürlich schon das Klima versuchen so hinzubekommen, dass man diese unglaubliche Ausgewogenheit beim Wein hinbekommt, ne? Wobei ich bin mir auch sicher, wir machen ja auch Wein in Washington State, ne, was ja ein sehr heißes Gebiet ist. Klar gehen wir auch etwas höher, aber es gibt auch viele Maßnahmen, ne? Wo man hingehen kann und die Hängzeit verlängern kann. Das geht ja auch einmal um Hängzeit, ne? Ja. Bei den Trauben,
ja,
ne?
Ja.
Je länger, also die optimal, das ist auch wieder so eine optimal ist, je länger die Hängzeit ohne Überreife zu bekommen, macht die größten Weine. Da kriegst du die Komplexität und die Finesse und die Eleganz und all die Geschichten hin, ne? Und das muss eigentlich das Ziel sein. Das ist das Ziel, ja, am Cool Climate, aber wie gesagt, ich kann es aber auch Weinbautechnischen
Maßnahmen
kann ich auch eingreifen. Und da kommen wir zum Beispiel auf Ertrag. Der Ertrag wird ja immer so verteufelt, ne? Aber wenn ich in so einem heißen Gebiet, Sonne habe ich ja genug, da kann ich ruhig im Ertrag höher gehen, um mehr Eleganz zu bekommen. Das ist so ein Schwachsinn, je niedriger Ertrag, da müsste ja eigentlich die eine Flasche pro Hektar müsste ja der optimale Ertrag sein dann. Das müsste doch der Ultimate Wein sein. Quatsch, alles Blödsinn.
Diese Verhältnisse, diese Korrelation, die hatten vielleicht mal in bestimmten Phasen Gültigkeit.
Ja, in den 50er, 60er Jahren, wo die Trauben nicht reif wurden. Das hat immer dann Gültigkeit, wenn der Jahrgang so schlecht ist, dass ich die Trauben nicht reif bekomme, dann muss ich drastisch im Ertrag runtergehen, wenn ich so ein kaltes, kühles Jahr hatte, wie wir noch in den 80er und 70er Jahren hatten, ne? Dann musste ich runtergehen, um überhaupt etwas Reife zu bekommen, also Zuckerreife, wie auch physiologische Reife.
Willst du indirekt sagen, ein etwas höherer Ertrag könnte durchaus eine adäquate Antwort auf den Klimawandel sein?
Ja, ganz eindeutig. Wir haben das genau vorgemacht in Washington State, wo wir 3500 Sonnenscheinstunden haben. Was haben wir hier in der Mosel? 1000 oder 1100, ne? Also dreifache. Natürlich ist das heiß. Nicht nur, dass wir höher gegangen sind, auch höhere Erträge. Wir ernten heute unsere Trauben in Washington State, wo wir dreimal so viel Sonnenscheinstände haben, mit all diesen Sachen, die wir da entwickelt haben in den letzten 20 Jahren, ernten wir später als hier an der Mosel.
Okay. Das heißt, deutsche Winzer können durchaus das eine oder andere lernen von Winzern, die in diesen heißeren Regionen schon Erfahrungen haben.
Mir hat das so viel geholfen in Washington State, ne? Also da war ich ja 2003, da haben wir ja schon 5-6 Jahre Erfahrung gehabt, ne? Der 2003, der erste große heiße Jahrgang, der hat mir geholfen in der Pfalz, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Und da haben wir ja hier noch alle, oh, kleiner, niedriger Ertrag. Was habe ich denn damit gemacht? Noch niedriger Ertrag bei dem Heißen, dann ist das Zeug noch früher faul geworden und noch früher reif geworden. Und wir haben mehr angeschnitten in der Fall. Wir haben 2003 wunderbare, elegante Weine geerntet dadurch. Ne?
Als ich 1991 das erste Mal hier war, da bin ich auch hergekommen, weil du galtst damals so als einer der jungen Wilden. Hm. Also so Dinge anders gemacht als viele andere hier. Da war also im Weinberg wurden gerade das, wo wir drüber reden, die Erträge reduziert. Es wurde spät gelesen, es wurde spontan vergoren. Wurden viele Dinge anders gemacht. Was ist aus diesem Ernie-Losen geworden von damals und heute?
Wir machen genau das Gleiche noch. Wir machen ja ganz im Gegenteil, wir gehen ja noch viel weiter. Nur natürlich, wir sind heute etabliert, das wird man dann natürlich jetzt nach 30 Jahren im Business, ne? Oder mehr noch, 30 Jahre. Man ist ja schon ein Old Donkey hier, ne? In der Weinbranche, ne? Aber das Innovative ist ja nicht verloren gegangen. Ich war der Erste wieder, der vor 15 Jahren angefangen hat, Weine wieder 2, 3, 8 Jahre lang im Fass liegen zu lassen, auf der Vollhefe, wie das vor 120 Jahren, 150 Jahren gemacht worden ist. Ich habe ja so alte Bücher hier, ne, wo das beschrieben wird, ne. Ich meine, du weißt, wir haben diese Reserven, die wir heute produzieren. Ich war der Erste, der damit so was wieder angefangen hat, ne. Ich habe sogar einen 81er, ich habe mal in einem alten Weinbaubuch von 1817 gelesen, ne, dass zur Zeit Goethes vor 200 Jahren Weine selbst 20 bis 30 Jahre im Fass liegen gelassen worden.
Was passiert dann? Ne? Was passiert mit diesem Wein im Fass?
Phänomenal, weil das Einzige, wie man sowas machen kann, ist learning by doing, weil sowas gibt's ja nicht mehr. Kann ja keiner einem sagen, also kannst du nur machen und tun. Ich habe einen 81er bis 2008 im Fass liegen lassen, also auf der Hefe natürlich immer voll aufgemacht, ne? So wurde da beschrieben. Das ist irre. Jeder sagt dir natürlich, oh, der Wein wird dann oxidativ, ne? Der wird dunkelfarbig, der wird, was weiß ich nicht.
Beschreib alles, ne?
Und so, ne? Der Wein, natürlich ist der Wein maturiert, aber bei weitem nicht, wie es du denken würdest. Der Wein ist immer noch hellfärbig, der Wein hat immer noch eine sensationelle Frische, ne? Und also da habe ich erst einmal angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Und wir haben heute noch, ab 2013 haben wir Weine noch liegen, die mindestens 8 Jahre auf der Vollhefe im Fass liegen. Ne? Das ist, ich habe die jetzt noch gerade letzte Woche habe ich noch mit Kunden habe ich den 2013er aus dem Fass probiert. Ne? Mhm. Der liegt auf der Vollhefe. Ne? Das Learning by Doing, ich sag dir, da lernst du was, da siehst du mal, was passiert. Und der ist alles andere, der ist hellfarbig noch, der hat eine Frische, der ist sowas von jugendlich noch, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Das heißt, in Mutters Schoß, nämlich der Hefe, bleibt der Wein jung.
Das haben die schon in den alten Büchern beschrieben. Also wie gesagt, ich bin Sicherheit, also ich habe meine Innovation nicht verloren, ne? Und ich habe noch ganz andere Sachen, ach Gott, die schon seit 10, 15 Jahren, die noch gar nicht raus sind, die Weine, die gibt's noch gar nicht, die habe ich noch gar nicht im Markt. Ey.
Was war das damals für eine Zeit, als du hier eingestiegen bist? Auch hier an der Mosel, wie war das Klima, wie war der Konsum, der Weinkonsum damals?
Naja gut, wir haben ja 88, als ich hier übernommen habe, waren wir noch in der Zeit, ne, wie sage ich immer, the Dark Age, ne, das Ende des Dark Age von deutschen Weinen, wo man, wenn man auf die Welt, in der Welt gereist ist, wo man vornehmlich Liebfraumilch, Plunan, Black Tower, Madonna, Liebfraumilch getrunken hat, mhm. Ne, das war der deutsche Wein, das war der Image des deutschen Weins, das wissen wir
das
alle.
Das war der Botschafter.
Das war der Botschafter, billig und süß. Jo. Sweet Plonk haben die Engländer das genannt, ne? Super Plonk, ne? und das Zeugs, und da mussten wir uns natürlich, das war meine Generation, zu der Zeit, das war der Wilhelm Weil, der zur gleichen Zeit angefangen hat, Icke, ne? Dönhoff, jede Heger, Menge, ne? Heger und so, wie sie alle heißen. Ja. Da waren natürlich für uns war es vielleicht auch einfacher gewesen. Da waren wir nur zwei Handvoll Leute und dann nimmerals, ne? Und so heute gibt es ja einen unglaublichen Schub von wahnsinnig vielen jungen Winzern, die alle super Weine machen. Alle, die stehen ja unter einem viel größeren Konkurrenzdruck als wir ja, seinerzeit, ne?
Ja, absolut.
Aber wir mussten uns damals gegen dieses fürchterliche Image im Export aus, also hier in Deutschland gab es ja dann schon diese Tendenz mit Graf Matuschka Greifenland, der leider vielleicht zu früh damit angefangen hat, ne? Trockene Weine und Essen, das war ja eigentlich genial. Er hat ja eigentlich, der war vielleicht 10 Jahre zu früh dran, ne? Heute wäre der Superstar, ne? Aber wir, die ja immer nur Export gemacht haben, gerade die Mosel, die ja immer exportlastig war, ja, mein Vater hat 90-95% nur Export gemacht, ne, als ich den Laden hier übernommen habe, ne?
Okay.
Und so, wir mussten uns im Ausland durchsetzen, ne?
War das weingutspezifisch oder war das generell an der Mosel das sehr viel?
Ja, die Mosel war schon immer sehr stark exportlastig gewesen, ne? Muss man schon sagen, ne? Durch diese, wie soll ich sagen, durch diese ganzen halt, jetzt nicht die Frommilch, aber gab ja hier auch starke Marken. Zeller Schwarze Katz, Black Cat und der Peaceporter Michelsberg Peaceporter Goldröpfchen, das waren so starke Marken, gab es ja von der Mosel da draußen, ne? Auch im Export, gegen die man sich ja, wie soll ich sagen, ne, durchsetzen musste. Und das war eine grausame Zeit. Die Leute haben gesagt, ja wie, was feine deutsche Weine, Einzellagen, was willst du denn hier? Ich will für eins, verkauf mir für 99 Pfennig ein Flaschen Liebfraumilch oder irgend sonst was. Ne? Und so, das war schon was. Du musstest ja mit guter Qualität, du wolltest an einer alten Tradition wieder anknüpfen, ne? Und das, ich sag dir, England, ich war viel in England, das war so mein Hauptmarkt, wo ich mich rumgetummelt habe. Meine Güte.
Aber man muss ja erstmal Überzeugungsarbeit leisten.
Das war aber Hammer, sag ich dir. Ja. Das war hammerhart. Die Leute haben mich alle angeguckt, als wäre ich vom Mars runtergefallen. Ne?
Du wurdest ja mit der Blue Moon und all diesen Dingen in einen Topf
konfrontiert.
Geworden.
Ne? Ja. Und so wie gesagt, das war eine Zeit gewesen, die war schon schwierig. Da musste man ganz stark ankämpfen gegen diese Geschichten. Ne? Das war vielleicht unsere Pionierarbeit, ne? Dass wir eigentlich wieder, sagen wir mal, große deutsche Weine im Export, ne? Ich rede bewusst vom Export, wieder versucht haben, den Leuten vorzuführen. Die alte große Tradition, die es ja mal gab, um die Jahrhundertwende, wissen wir ja alle, waren deutsche Rieslinger von Rhein und Mosel, waren die teuersten Weine gewesen, ne? Teurer als First Growth Clarets und Burgunder sowieso, ne? Und es gab mal diese Tradition und ich weiß auch, 88, erste Besuch, den ich bei Barry Brothers und Rudd machte, ne, da war der Simon Barry, gerade der Junior von der Barry-Familie, ne, die wechseln sich immer an, einmal wo ist gerade in die Firma eingestiegen, ne, wurde da wie dann General Manager oder wie man das nannte, ne, und so, ne, Geschäftsführer, ne. Und der nahm mich mit und war da in dem alten, dieser Laden, der schon seit 1698 besteht, ne, in St. James' Street und immer noch so aussieht wie vor 300 Jahren, ne. Der hat mich dann so auf eine Rundtour mitgenommen, ne. 88 war, da kann ich mich noch super gut erinnern. Und dann ist er hochgegangen, sind wir in das Kontor dort gegangen, ne, wo noch alle Kontorbücher standen, bis 1698, was die alles verkauft haben, ne, Wahnsinn, ne. Wahnsinn. Und so, und dann hat er hier so rausgenommen.
Mal
hat gesagt,
Preise
guck mal geguckt. Hier, 1898, 1896, 1900er, ne, Riesling von Rhein, ne, natürlich, der Rheingau war da hochberühmt gewesen, ne, mit seinem Markobrunnen und wie sie alle hießen.
Und du hast auch Preise gesehen.
Aber da auch der, natürlich auch der Schatzhof und die Weine von Saar und von der Mosel, ne, das waren Preise, die waren, hat er gesagt, schau mal hier, Ernie, das damals haben die Dinger hier, ne, das Doppelte, wie teilweise Dreifache von Chateau Latour, Margaux, First Growth Clarets gekostet. Ich meine, es gab diese Tradition, es gab diese Anerkennung für die Weine, nur waren die in den 80er Jahren, war das aber sowas von am Arsch, auf gut Deutsch, ne?
Das war längst vergessen.
Unterirdisch. Ja, unterirdisch. Ja, ja. Und da haben wir angefangen, oder ich angefangen, als ich dann da drüben zumindest war, weil ich da versucht, die großen Einzellagen, Sonnenfehler, Sonnenuhr, Urzüger, Würzgarten, Erner, Treppchen, alles was
da war. Aber wie kamst du auf die Idee, das in England zu machen? Wieso hast du nicht hier in Deutschland, im Rhein-Main-Gebiet, in Stuttgart oder sonst
wo? Ja, wir haben natürlich schon eins, muss man natürlich sagen, warum habe ich das in England gemacht? A ist London, ne? war immer und ist auch immer noch. Ne? Auch
ist wenn ein
Amerika
Hotspot, ja.
Natürlich der große, der ein riesiger Markt ist, der größte, weltweit größte Weinmarkt ist. Aber in London sitzen die
einflussreichen
Leute. Ja, das ist da, wie soll ich sagen, the capital of the wine Markt. Ne? Da sitzen alle, da sind die ganzen Weinjournalisten, die Einfluss haben. Da ist jeden Tag, war da 20 Proben, da konntest du jeden Tag, ich weiß nicht, die erste Probe, die ich in London mitmachte, kannte ich mich noch gar nichts mit Bordeaux aus, da wurde ich eingeladen und habe gesagt, ach du Gott, ich kenne mich doch gar nicht aus und so. Ne? Und so, war hochspannend, das war einfach unglaublich ein vibrierender Markt. Ne? Und da hast du auch jeden Tag Journalisten getroffen, das sind alles die heute sehr etabliert sind, aber vor 32 Jahren noch ganz jung waren, ne? Tim Atkins und so, ne? Der habe ich da getroffen und alle, ne? Stuart war auch noch ganz jung und war noch im Studium und so, ne? Und so, die sind alle heute, ne? Dann irgendwann mal Robert Joseph, hast du alle getroffen, ne? Oz Clark und so. Und für die war das schon fast exotisch, dass sich ein deutscher Winzer permanent in London rumgetimmelt hat, ne? Aber du hast Kontakte bekommen, du hast gelernt über andere Weine und so. Und das hat schon geholfen. Hat zwar immer noch schwierig, deutscher Wein dann in England zu verkaufen, aber auf der anderen Seite, hier in Deutschland war zu der Zeit
für Süßweine auch nicht so ideal, ne? Oder für
ja, da fing das ja die ganzen trockenen Weine an. Du weißt ja, Bernhard Breuer
und sonst
was. Und ja, Graf Matuschka und so.
Und die Pfalz fing an.
Der ganze Entwicklung hier in Deutschland ging trocken. Und da waren wir ja noch sehr stolz hier in der Mosel auf unsere fruchtigen Kabinett und Spätes und Auslesen und Beeren auslesen. Ne? Ja, also wir haben schon ein bisschen länger gebraucht, um da zu kapieren mit den trockenen Weinen. Gebe ich ganz ehrlich zu.
Was heißt länger gebraucht? Ich finde, es gibt kaum ein Gebiet, in das diese restsüßen, fruchtsüßen Weine so gut passen wie hierher.
Und du musst auch bedenken, 80er, ich weiß, 85 habe ich, glaube ich, mal der erste trockene Wein gemacht und so. Ne? Ich glaube, ich habe noch ein paar Flaschen oder. Der ist heute noch taufrisch. Ne? Da waren natürlich hohe Säuren, ne? Und so. Also, weißt du,
10. Die wollte damals niemand trinken, gell?
10,5 Alkohol, ne?
Ja. Ne?
10,5 Alkohol, 10 Alkohol, da war ja schon mal Spätlese trocken, 10 Alkohol, ne? Und so 9,5 Alkohol, 10 Alkohol, Spätlese trocken. Das war natürlich, da gebe ich natürlich auch zu, da war die Pfalz vorne, ne? Die hat ein bisschen, da war dann halt so ein Spätlese nicht 9,5, da hatte die auch schon 10,5, 11 gehabt in der Pfalz, ne? Und das war dann schon saftiger und ein bisschen runder und gefälliger. Da konnten wir zu der Zeit war unglaublich schwer, also sag mal, jetzt einen großen, trockenen Riesling. Stimmt, gab es das, wenn du richtig selektiert hast. Ich weiß, 88 haben wir eine Auslese. Stuart hat das gemacht, Stuart Pigott. Eine 88er Bergsalei Auslese, trocken hier hinterm Haus. Die ist heute genial. Aber das war handselektiert. Da haben wir nur die gelben Bärchen aus den Trauben rausgeholt, anstatt TBR. Aber war ein Fuder, ne? Und so, das ist immer heute noch ein großer Wein. Aber das war natürlich immens höherer Aufwand gewesen. Ne? Natürlich haben wir uns auch um trockene Weine angefangen zu kümmern, 88 gerade so Aufbruchsstimmung für Deutschland. Aber für uns war natürlich immer noch unsere fruchtigen Kabinettspätes auslesen. Damit sind wir berühmt geworden hier an der Mosel. Ne? Das sind einfach Weine, die ja heute noch wunderbar da stehen. Wobei ich auch hier wiederum sage, auch hier würde ich mal sagen, bleiben wir innovativ. Wir deklassieren nicht, ne? Früher wurde ich immer beschimpft, ja, ich würde ja deklassieren, aber wir machen heute immer noch das Gleiche. Ich fand schon, dass damals 72 oder 71 Öxler für ein Kabinett vielleicht ein bisschen dünn ist, ne? Weil ich habe immer gesagt, damals fing das Spätlese mit 76 an, ne?
80
da habe ich gesagt, 76 bis 80, ne? Das macht ein schöner Kabinett. Aber das macht heute immer noch ein schöner Kabinett. Aber nicht mit 90 oder 95 Grad Öxler, ne? Das sind nur fette Weine. Und wenn wir, da sage ich immer, wenn es so ist, dass das Prädikat im restsüßen Bereich auch im trockenen Bereich übrigens, ne? Wobei wir als VDP-Mitglieder ja keine Prädikate im trockenen Bereich mehr benutzen. Aber wenn diese Prädikate, ne, keine Aussagekraft mehr haben, dann solltest du das ja weglassen.
Da braucht man sie
wenn nicht, ich dann in meinem Business Club noch, keine Ahnung, hatte ich gestern auch noch erzählt, Düsseldorf gegangen bin, in Köln, Entschuldigung, und ja dann Kabinett, Grauburgunder Kabinett trocken bestelle, ne, der 14,5 Alkohol hat, dann hat diese Aussagekabinett
keinen
Sinn mehr.
Irre
und genauso, wenn ich einen 92- oder 95-grädigen botritisierte Auslese zum Kabinett abstufe, hat das auch keinen Aussagekraft mehr. Dann komme ich nämlich irgendwann mal zu dem Punkt, wie wir das im Elsass gemerkt haben. Wir können uns da auch nicht mehr orientieren. Ist der Wein trocken oder ist er süß? Der hat nur noch dicke, fette Alkohol. Wir wissen nicht mehr, was du im Glas bekommst. Und wenn der Kunde nicht mehr weiß, was er im Glas bekommt, weil er sich nicht mehr daran orientieren kann, ne? Dann machen wir das wieder alles kaputt. Und deswegen finde ich ja auch immer wieder, was die Wachau gemacht hat in Österreich, ist genau richtig. Die dürfen nicht abstufen. Weil wenn ich ein, und ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich mittags mal ein Glas trockenen Wein trinken will und unten in der Wachau bin, dann weiß ich ganz genau, wenn ich mir einen Steinfeder bestelle, dann hat der nicht mehr als 11,5 Alkohol. Weil die dürfen nicht, wenn sie drüber sind, abstufen. Ja, ja. Ein Federspiel zur Steinfeder. Ja. Und so müssten wir das auch wieder machen. Ein Kabinett müsste seine Obergrenzen haben, seine Spätlisten. Wenn wir so was weitermachen wollen, Prädikate, müssen die Obergrenzen haben und dürfte nicht abgestuft werden.
Nur im restsüßen, fruchtsüßen Bereich kannst du es ja oft gar nicht sagen. Du weißt ja nicht genau, wie viel Restsüße ist noch drin und das korreliert ja dann mit dem...
Bis 1971 war ein Naturwein, also naturreiner Wein, was ja heute Kabinett ist, ja, mit dem Restzucker bei Spätes und Naturwein war die Restzucker gedeckelt. Das weiß ja gar keiner mehr. 71 wurde dann liberalisiert, mit dem 71er Weingesetz wurde dann liberalisiert, aber bis 71 war der Restzuckerwert gedeckelt gewesen. Und deswegen war jeder Naturrein, hieß, ist ein feinherber Wein, weil der nie mehr als 20, 25 Restzucker haben durfte.
Und es war ja lange Zeit sogar schick, zu deklassieren.
Ja, das macht ja auch Sinn, ich sag ja, mir wird ja vorgeworfen, dass ja, du bist heute gegen, du hast doch angefangen mit der ganzen Scheiße. Ich habe nicht mit der Scheiße angefangen, ich habe nur da, wir machen aber genau das Gleiche heute noch, wie war das, als ich das angefangen habe. Für mich ist das immer noch ein Kabinett, sollte maximal 80 Grad Achsel haben, weil das, muss ich ganz ehrlich sagen, das macht ein feingliedriger, schöner, leichter, fruchtiger Kabinett mit einer schönen Säure. Das gehört zum Kabinett auch so dazu, ne? Dass du diese Knackigkeit zwischen Säure und Süße hast, ne? Und so, ne? Und was soll ich denn, wenn ich denn in die alten Tage gucke, ne? Beeren auslesen in den 60er Jahren, die hatten vielleicht 75, 80 Restzucker gehabt. Heute hat ein Kabinett 75 Restzucker.
Das ist doch Quatsch. Too much.
Dann ist er kein Kabinett mehr. Ja. Und der wird auch nie, auch im Alter wird der nicht besser. Der wird, man hat ja immer gesagt, im Alter verlieren die ein bisschen Restsüße, ne? Und so. Und wenn die mal so süß sind, bleiben die immer süß, ne? Dann wird niemals dieser, wenn du heute so ein 20 Jahre alten Kabinett trinkst, ne? Aus den alten Zeiten, der ist immer noch schön. Der wirkt schon zwar fast trocken, ne? Aber diese ganzen Geschichten, die Sachen, die haben wir alle wiederentdeckt, ne?
Das heißt, du hast dir vor allem in diesem Melting Pot of Wine Professionals da in London hast du dir Inspiration geholt,
ja,
Input geholt. Du hast aber auch Networking betrieben
da,
oder?
Ich habe ja nicht nur diese ganzen Leute da kennengelernt. Ich habe ja auch da, wie gesagt, Melting Pot, ne? Ich habe ja wahnsinnig viele Winzer kennengelernt. Ich habe damals schon dann, weil er hat ja da sein MW gemacht, ne? Der Olivier Humbrecht. Den habe ich damals schon da kennengelernt, ne? Ja. Da hat er sein MW gemacht. Dadurch habe ich den Olivier kennengelernt. Von dem habe ich auch viel gelernt, ne? Weil der auch schon interessante Sachen damals angefangen hat. Der war ja auch sehr innovativ, ne? Als er das Weingut übernommen hat. Da habe ich so viele Leute kennengelernt, ne? Auch Winzer halt, die man dann auch besucht hat, ne? Und so mit denen befreundet wurde, ne? Ich meine, viele von diesen Leuten sind ja, haben ja alle, Alvaro Palacios, der hat auch 88 angefangen, ne? Der Telmo Rodriguez, ne? Das ist alles so eine Generation, wo wir angefangen haben, ne? Die heute alle für, ne? Ja, man ja alle tolle Weine machen, Innovation standen für die Zeit und heute eigentlich immer noch ganz große Weine machen, ne? Das kann man denen ja nicht mehr abreden. Natürlich haben wir noch heute, was ja auch toll ist, eine tolle junge Generation und viel, viel mehr von denen und viel intensiver, ne? Die unglaublich tolle Sachen. Wir haben halt zu der Zeit angefangen, ne? So ganz einfach. Jede Generation hat seine Innovationstreiber.
Wenn du jetzt nochmal zurückguckst auf diese Entwicklung seit dieser Zeit hier an der Mosel in Deutschland, was waren so die Etappen, wenn du die Entwicklung mal in Etappen aufteilen willst, seit, sagen wir, Ende der 80er Jahre bis heute? Wo gab es da Meilensteine, Wendepunkte?
Naja, gut, wie gesagt, als ich anfing, Ende der 80er Jahre, wie gesagt, ich nenne das immer the Dark Age, ne, die dunkle Zeit des deutschen Weines. Und ich spreche natürlich immer aus der Erfahrung des Exportes, weil wir da uns vornehmlich getümmelt haben, ne. Da war es halt schwierig, gegen diese fürchterliche, schlechte Image des deutschen Weines, die durch Liebfraumilch und Piesbacher Michelsberg und Zöller Schwarzkatz und wie das ganze Zeug hier hieß. Ne?
Was war noch die Ursache? Vielleicht einen Schritt vorher noch. Was war denn die Ursache dieser Krise? Nicht, weil es Liebfraumilch gab. Es gab ja.
Die Ursache der Krise war, nein, ganz einfach. Ich bin 100% überzeugt, die Ursache dieser ganzen Krise war das 1971er Weingesetz. Hätten wir niemals dieses inflationäre 1971er Weingesetz bekommen, das ja nun geschrieben worden ist für die Großkellereien. Es gab vorher keine Großlagen. Ne? Es gab nicht diese inflationären, also ich meine, dass nachher eine Liebfraumilch letztendlich drei Weinbaugebiete ihr umfasste, ne? Und alles, was aus diesem zusammengekracht wurde, ne? Und hatte kein, dass Riesling nicht mehr die Leitrebsorte war. Ich meine, die Franzosen haben das wäre niemals so schlimm geworden. Hätten wir das behalten, hätten wir das so gemacht wie die Franzosen.
Wer war die Lobby dafür? Wer war die Lobby für dieses Gesetz?
Die großen Kellereien und die Genossenschaften zu der Zeit. Ich meine, das Problem ist, wir haben ja damals noch, heute ist der VDP viel stärker, als er früher war. Heute sind die Weingüter viel größer. Früher war das alles so fraktioniert. Wir, keine Ahnung, die Mosel war 13.000 Hektar und, keine Ahnung, 15.000 Winzer, ne? Mhm. Und so, ne? Mhm. Heute haben wir nur noch 8.000 Hektar und vielleicht noch 3.000 Winzer oder sowas, ne? Heute ist ja der Durchschnittsbetrieb wesentlich größer geworden als früher, ne? Dadurch die vielen, vielen kleinen Winzer, ne? Die haben nie mit einer Stimme, und der Weinbauverband, sorry, der hat auch nur nach dem Maul geredet von allen, ne? Und so, ne? Also, dieses damals neue Weingesetz 1971, ne? Hat erstmal Dinge geschaffen, die es vorher nicht gab, wie Großlagen, Bereiche. Und warum hat man denn die Leitgemeinden für diese Großlagen komischerweise immer nur von den Orten genommen, die international für Riesling standen? Peaceport, Oppenheim, Johannesberg, ne? Johannesberg-Riesling. Wie lange? Chateau Saint-Michel hat noch bis vor 10 Jahren seinen Riesling Johannesberg-Riesling genannt, ne? Man hat doch ganz bewusst den Kunden verarscht mit diesem Weingesetz, indem man Leitgemeinden genommen hat, die weltweit bekannt waren, standen vor 100 Jahren für den Riesling. Da muss man gar kein Riesling draufschreiben, wie man auch kein Chardonnay oder Pinot Noir bei Burgunder draufschreibt. Da war das selbstverständlich. Mhm. Wir haben ja auch bis 1971 auf unseren Etiketten kein Riesling. Das war selbstverständlich. Also, und dann hat man angefangen, Neuzüchtungen zuzulassen. Ne? Mhm. Züchtungen, die im Prinzip, ne, größere Menge produziert haben und höhere Mostgewichte, die aber mit Riesling überhaupt nichts mehr zu tun hatten. Ne? Und ich meine, wir wissen ja alle, nachher war doch gar kein Tropfen Riesling mehr drin in der Liebfraumilch und so. Aber wurde immer noch in dieser Rheinflasche verkauft, die Riesling imitierte. Ne? Man hat im Prinzip gesetzlich den Kunden verarscht bis zum geht nicht mehr. Und der hat natürlich dann auch nach 10 Jahren gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht mehr.
Welche Rolle spielte dann der sozioökonomische und der technologische Kontext? Also sozioökonomische Kontext meine ich, Nachkriegsentwicklung, Demokratisierung in Deutschland. Auch Wein sozusagen war früher ja eher ein Edelprodukt, auf einmal massentauglich, durften natürlich nicht viel kosten. Gleichzeitig die Technisierung und auch die Kellertechnik wurde eine andere. Es hielten Präparate und Methoden Einzug, die auch da vieles einfacher gemacht haben. Das war natürlich auch ein Kontext, der mitgespielt hat, ne?
Ja, natürlich. Man hat letztendlich technologisch wie weingesetzlich, ne, hat man im Prinzip die Grundlagen geschaffen für billige Massenweine. Ganz einfach. Weil hier, du weißt, Elite ist hier in Deutschland nicht angesagt. Hätten wir das romanische System behalten, ne? Oder hätten wir nur 1971 gar nicht diese Lagenreform eingeführt, ne? Dann hätten wir heute noch die viele Kleinparzellierungen, ne? Da wäre eine Wählener Sonnenuhr sehr wahrscheinlich heute genauso weiter und dürfte, und hätte man das wie in Frankreich behalten, wenn Einzellage muss immer 100% Riesling sein, ne? Dann hätten die Leute auch nie, dann wäre der Geschmack immer zumindest die Identifizierung, ne, mit der Rebsorte und das Geschmacksbild, wenn immer Riesling hätte, wäre immer gleich geblieben. Wenn, selbst ich bin mir sogar sicher, wenn eine Liebfraumilch hätte 100% Riesling bleiben müssen, ne, wäre das auch nicht zu und so abgestürzt, nee, wie jetzt abgestürzt worden sind. Aber wir haben alles erlaubt. Im Prinzip haben wir inflationär alles erlaubt. jeder durfte machen, was er wollte letztendlich. Ne?
Und so Lagen wie die Wählersonne wurden auch vergrößert. Ne?
Und dann wurden die Einzellagen vergrößert und so. Man hat dann letztendlich dann zusammengebracht mit über eine Großlage, dass man es in eine Bernkastler Kurfürstlei oder wie das ganze Zeug hieß, ich weiß nicht, Michelsberg und so, reinkippen konnte. Ne? Und so, ne? Gerade wie die Kellerei brauchte. Ne? Natürlich war das unbequem für die Kellerei, weil die ganzen vielen Winzer, dann die großen Winzer, hatten sowieso die meiste Besitz in den großen Lagen. Ne? Da kam man dann so ran und die Kellereien, ja, die waren Trittbrettfahrer. Ne? Trittbrettfahrer, ne? Und die letztendlich dann sagten, ja, aber gut, Peacepotter Goldrüffel, die waren halt weltberühmt. Ne? Na, lass uns einen Peacepotter Michelsberg machen, da können wir, und aber im Umkreis von 30 Kilometer können wir alles reinkippen. Ne? Ich habe früher mal gesagt, das Einzige, was der Wein mit Peaceport in gemein hat, ist, dass man leicht der LKW durch Peaceport gefahren ist. Ne? Mhm. Ne? Aber das ist, und das wird immer noch, jetzt mit dem romanischen System, hat, warum sind die so teuer heute in Burgund? Ne? Ist ja irre teuer. Ne? Weil die haben sich nicht, wir haben uns immer an die Nachfrage angepasst. Ne? Höhere Nachfrage, also produzieren wir mehr. Ne? Machen wir das Weingesetz, ändern wir das rein und Genossenschaften mehr da unter schönen Namen verkaufen können. Wir kreieren eine Großlage, die wie eine Einzellage sich anhört. Ne? Das wäre wie, als würde ich Montrachet, ne? Jetzt mache ich ein Petit Montrachet und dann kann ich halb Burgund drunter verkaufen. Ne? Das wäre undenkbar. Ne?
Die Franzosen haben natürlich andere Regionen wie das Languedoc gehabt und andere Ecken, wo natürlich durchaus auch Masse produziert.
Haben wir ja in Rheinhessen und Rheinhessen ja auch gehabt. Ne? Was Rheinhessen war die Rheinfront, die war berühmt, aber der ganze Hinterland.
Die Perlen darfst du nicht aufs Spiel setzen.
Ja, genau. Die haben wir sozialisiert. Ne? Diese großen Lagen, die wurden sozialisiert und die großen Namen, die großen Ortsnamen, die für Riesling standen, ne, wurden sozialisiert. Ne?
Die Weinberge
und,
wurden demokratisiert.
Ja, so. Ne? Ja, so. aber wie gesagt, da muss ich sagen, und wir tun uns ja heute noch schwer mit Klassifikationen, ne, wie man das in Frankreich kennt, ne, weil nur Elite bei uns halt, wie wir alle wissen, ne, deren Stand hat, ne. Und so, der Neid ist halt groß in diesem Land, ne, und der war schon immer groß und der wird auch nicht mehr kleiner werden, ne. Aber von daher, aber das hat aber dazu geführt, nur jetzt hat sich durch diesen unglaublichen Qualitätsschub, ne, vieler kleineren Winzer, Jungwinzer, ne, und die Betriebe insgesamt größer sind, hat sich natürlich viel getan. Jetzt hoffe ich nur, dass wir das nicht wieder in irgendeiner Weise wieder kaputt machen, ne, und so, ne.
Wo siehst du Gefahren?
Ja, wir schauen mal, wie das neue Weingesetz oder dieses Weingesetz, das ist fürchterlich kompliziert, ne?
Ja.
Weil jeder redet wieder mit, ne? Es wird wieder sehr, weil die Genossenschaften wollen das haben, die Kellereien wollen das haben, der VDP hat ganz andere Ziele, ne? Jetzt versucht solche unterschiedlichen Dinge unter einen Hut zu bekommen, da weißt du, was meistens rauskommt, ne? Ne? Da kommt wie so Mischmasch raus, ne? Also werden die Großlagen müssten eigentlich abgeschafft werden. Das ist Betrug am Verbraucher, weil eine Großlage, die sich anhört wie eine Einzellage und die nie gab, ne, ist keine Lage, ne? Und das ist im Prinzip müsste die Großlage ausnahmslos gestrichen werden, aber dann da Interessen, ja, aber wir haben ja die Kohlereien oder Genossenschaften, aber wir haben dieses Produkt da und da in dem Supermarkt, ist immer noch eine Geschichte und so. Also ein Kappes, ich weiß nicht, das wird schwer werden, da draus mal eine klare Geschichte draus zu basteln.
Ne? Aber du siehst auf jeden Fall, dass sich da, sagen wir mal, seit rund 20 Jahren in dieser Republik enorm was getan hat. Die jungen Leute sind besser ausgebildet, sind auch international unterwegs. Ja. Die Gastronomie hat auch ein bisschen mitgeholfen, glaube ich. Der Fachhandel ist zum Teil...
Deutscher Wein in Deutschland ist absolut nicht mehr wegzudenken. Ich sage jetzt zu meiner Zeit noch, ich habe ja die Leute kennengelernt, wie ein damals der Carlo Wolf und so, ne? Ja, die haben ja deutscher Wein, die haben nur Franzosen und sonst was, ne? Das waren die Zeiten, ne? Unter dem Rodenstock, Carlo Wolf, wie sie alle hießen, ne? Paczenski, ne? Klaus Besser, die kennt ja keiner mehr, ne? Und so, ne? Ja, die haben ja deutschen Wein, auch Herr Siebeck, wie der den deutschen Wein immer runtergemacht hat, ne? Seinerzeit. Ich rede Der Siebeck ist ein toller Typ, fand den immer grandios, wie der geschrieben hat und so. Aber wir müssen uns auch mal erinnern, wie der in den 70er Jahren und noch 80er Jahren den deutschen Wein niedergemacht hat. Rühe und Zeug und dann kann man ja nicht trinken und so ein Zeug. Also wir haben da...
War auch zum Teil so.
Ja, natürlich. Aber nur, ich habe nie verstanden, wenn er dann, hat er mal geschrieben da über eine Auslese von Johann Josef Prüm, Entschuldigung, das war ein großer Auslesen, ne? Ich kann nicht über einen Sauternes als Süßwein mich auslassen, was das für eine tolle Sache ist, ne? Aber der deutsche Süßwein, der genauso in der gleichen Tradition produziert worden ist, eine Auslese mit etwas Betrittes und so, ne? Ja, das wäre ja süße Plempe oder so, ne? Also da wurde wirklich, ne, man hat deutscher Wein hatte zu dem Teil kein Standing gehabt.
Ja,
ne?
Ja, entweder hat er den nicht verstanden.
Doch, das war nicht en vogue. Das war Anfang der 70er Jahre. Dann ist der Deutsche gereist. Dann kam der einfache Deutsche mit diesen italienischen, weißt du, diese Bastfläschchen zurück und fand dann das Größte der Welt. Ne?
Das war
die, Fiasko. Die mehr Ahnung hatten, die haben dann angefangen, große französische Weine zu trinken. Bordeaux vielleicht. Ne? Bordeaux war eigentlich so mehr der Renner. Ne, und so, und das war en vogue, das war schick, da wurden dann die tollen Proben gemacht, der Rodenstock, der alle seine Leute da, ja auch, war auch teilweise dabei, bei so Proben vorbei, da war, ja, ein deutscher Verein, sorry, da, das war jetzt nicht so, ne, das war nicht angesagt zu der Zeit, ne. Und der Reh Gardner, ich weiß noch, da war ein Freund von mir hier, ein Konditor, der war damals Lehrling beim Reh Gardner, ne. Und so, als der noch im Gala, das war, glaube ich, 1979, 80, 81, ne, beim Rehgardner, ne, und da hat er dem immer ein paar schöne Weine von der Mosel mitgebracht, ne. So, gut, das waren dann aber tolle Weine von tollen Weingütern, Spätlesen, ne, Auslesen, wollte dem was Gutes machen, ne. Ja, da sagte der Rehgardner, der ja nachher dann mit der Annegret verheiratet war, heute komplett anders denken würde. Ja,
natürlich.
Aber es war die Zeit gewesen, sorry, das war die Zeit, und da hat da hat er dem Norbert gesagt, ja, sowas kann man nur zum Kochen nehmen. Ne? Ja. Und das wäre schon schwierig.
Erst muss sich die Qualität deutlich verbessern, bevor sich das Image verbessert. Es geht nicht umgekehrt. Ne?
Ja, aber die Qualität, Entschuldigung, wir reden ja, die großen Weingüter, sorry, ein Schubert oder ein Prüm oder wie sie alle heißen, Kartäuserhof, die haben auch in den 70er Jahren und 80er Jahren tolle Weine gemacht. Tolle, fantastische Kabinett und spätestens Auslesen gemacht und so, ne? Die sind nicht schlechter, als sie heute sind, ne? Ganz im Gegenteil, ne? Und so, ne? Nein, das war nicht wo gewesen. Natürlich gab das eine unglaubliche Masse, natürlich hier von den großen Kellereien, Genossenschaften, aber die traditionellen Weingüter, und Entschuldigung, wenn solche Leute damals, ne, große Bordeaux gesoffen haben, so, ne, dann hätte man auch nicht alles in Frankreich konnte man saufen. Wir als Studenten sind da immer nach Frankreich gefahren zu der Zeit. Du kannst dich bestimmt noch erinnern an diese Literflaschen mit den Sternchen, ne, und dieses Zeug rot und weiß da mit diesen komischen Folienkapseln. Das Zeug war doch nicht saufbar. Aber wir fanden, das ist Gott in Frankreich. Da ist man, dann hat man sich Pastete gekauft, ein Baguette, hat sich in sein Zeltchen gesetzt, hat sich so eine Literflasche weiß oder eine Literflasche rot geholt und hat gedacht, das ist das Leben, ne? Aber das war einfach anders. Bei uns gab es das nicht. Man hat kein Drei-Gänge-Menü gegessen zu Hause. Und da konnte man das. Und dann hat man selbst so ein Scheiß. Wenn man das bedenkt, was das für ein grauseliges Zeugs war, diese Rotzeug so unten da eben, Languedoc, ja, ne? Und so, boah, das war nur tanninig, der Weißwein war oxidiert, ein Scheiß, ne? Aber das war französisch.
Was hat hier die Wende gebracht?
Also ich glaube, die Wende hat einfach, dass immer mehr Leute sich dazu bekannt haben, wieder sich zurück zu den Wurzeln, zurück wieder sich besonnen hat, ne, auf die traditionellen Weine, ne, und so. Bei uns hat es definitiv etwas länger gedauert an der Mosel, würde ich mal sagen, insgesamt, bis wir diesen Trend, den wir vielleicht auch ein bisschen verschlafen haben, den trockenen Trend, ne, hier in Deutschland, ne, muss man ganz ehrlicherweise zugeben, da hat, also sag mal, das fing ja an mit Baden, ich weiß noch, ja, deutscher Wein zu der Zeit, war Oberbergener Bassgeige von Franz Keller, ne? Grauburgunder, trocken, ne? Das war das Dingen. Am Anfang war der trockene Wein fest
in der Hand von Franz Keller.
Franz Keller, Oberbergener Bassgeige, trocken, Grauburgunder. Baden war da der Vorreiter, ne? dann schwappte, und dann Rheingau natürlich, der Rheingau mit seinem Vater und alles, ne, und so, ne. Und dann Pfalz und Rheinhessen. Die Mosel hat da den Zug ein bisschen verpasst, ne. So, das muss man ganz ehrlich sagen, ne. Wir haben spät sind wir auf den Zug aufgesprungen, ne. Weil wir natürlich, glaube ich, auch immer noch unseren starken Export hatten. Ne? In USA wird immer noch der klassische deutsche Riesling als Kabinett- und Spätlese empfunden. Ne? Und so. Ne?
Und recht süß.
Etwas, vielleicht jetzt geschafft, 10% der Produktion, auf noch nicht ganz 10%, jetzt als trocken zu vermarkten. Ne? Asien immer noch fruchtig, ne? Mhm. Trocken, mhm. Ganz schwierig.
Passt,
ne?
Zur Küche, passt ja, zu der Mentalität.
Ja. Und von daher war es vielleicht für uns immer einfacher gewesen, weil die Mosel immer ganz stark, ne? Die großen Güter wie Brumm, oh, und Haag und Schubert, ne? Egon Müller sowieso, ne? Und so, ne? Die haben alle die uns auf die klassischen fruchtigen Weine kapriziert, und weil die im Export gefragt waren, und der Rheingau im Prinzip, da der Exportschlager war vor 50, 60 mhm. Jahren, die Nummer 1 in den 60er, 70er Jahren noch war, ne? Da trocken umgeschwenkt sind, mhm. war der Export, ist immer weiter runtergegangen, und dadurch ist die Mosel immer stärker im Export, ja, geworden, weil wir, mhm, weiterhin, und an diesen, hat ja auch noch funktioniert, weil wir noch zu 90er Jahren und auch noch hohe Säuren hatten und, ja, so, das hatten, haben wir ja noch Kabinetten Spätlesen.
Glaubst du, das wird so bleiben?
Nein, wir sehen natürlich auch, der deutsche Markt ist wichtig geworden, und ich sehe es auch. Wir haben uns ja natürlich auch dann, sag ja, spät, aber ne, auch dann uns mit den trockenen Weinen auseinandergesetzt. So, ich habe da schon 88 die ersten trockenen Weine, ja, als ich übernommen. Das war ja angesagt, aber das waren dann Parfuder, ne, und so. Und haben schon selektiert und haben gesagt, so, früher war das jetzt zu meinem Vaters Zeiten oder in den Zeiten, 70er Jahre, da hat man das, was man nicht mochte, ne, der Dreck hat man dann gesagt, ja, für die Diabetiker und für die paar Idioten, die trocken haben wollen, ne. Mhm. So war das ja, das so wurde, ne, dass das Zeug nicht unbedingt gefeiert worden ist, das kann ich heute im Nachhinein auch verstehen,
ja,
ne.
Ja, ja.
Und also hat man sich schon bemüht, aber ich glaube, wir hatten einfach zur Zeit nicht die Möglichkeit gehabt, hier, ne, einen tollen, trockenen Wein zu machen. Ne? Aber also in der Masse hätte man das nicht hier hingekriegt.
Das ist jetzt, ne, anders?
Und das ist anders. Mhm. Ja, ganz einfach, wenn wir irgendeiner, also wenn irgendeiner vom
Klimawandel Global profitiert,
oder, ja,
Global, dann seid ihr
Klimawandel,
das.
Dann hat es bestimmt die Mosel, weil wir, ja, haben seit 88 keinen schlechten Jahrgang, mhm, mehr gehabt. Also sowas, ich sagte ja, sowas wie ein 80er, ne, oder 84er, ne? Oder 78er, ne? 74er, ne? Mhm. 72er, ne? Ja, das kennen wir ja gar nicht, mhm, mehr, ne? Wo 80, das ist so eine wunderschöne Geschichte, ne? Wo 80 der Kellermeister, das war ja ein grauseliges Jahr. 80 war ja so wirklich das unterirdisch. Nach 65 das unterirdischste, ne? Nach 65, ne? Wo dann der Kellermeister 1980 gefragt worden ist. Und wir sind eine Mostgewichte. Da sagt er, oh, ich hatte schon höher Fieber gehabt.
Okay, da wissen wir alles.
Ja, und sowas kennt ja keiner mehr. Ja, nee. Ja, heute können wir alles machen. Heute ist es eher umgekehrt. Es ist ja, müssen wir vorstellen, unser Großväter und Urgroßväter, ne, diese Massen an Auslesen, edelsüßen Auslesen, die wir heute produzieren können, ne, und die haben sich die Hände wund gepiddelt, ne, um ein bisschen Auslese, ja, feinste, hochfeinste Auslese zu machen, ne, und so. Und heute kommt das Zeug ja, ist ja zu viel. Du willst es ja nicht haben, weil du kriegst es ja nicht mehr los, will ja keiner mehr süß trinken, edelsüß sowieso schon nicht mehr, ne. Sauternes hat das gleiche Problem, ne.
Meinst du denn, das, was mal USP dieser Region war, nämlich diese fruchtsüßen Kabinette, Spätlesen, manchmal auch noch höhere Prädate, dass man das auf Dauer, sagen wir mal, einem Umschwenken Richtung Trocken opfert, oder bleibt, also, nee, wird Trocken also, nur eine Nische bleiben?
Ich würde mich immer noch schwer tun, auf der Qualität, wie wir heute unsere GGs oder so, ne, oder unsere Reserven produzieren, da könnte ich das geht auch immer noch nur über Selektion, ne? Starke Selektion, also wirklich, da müssen wir uns auch noch anstrengen, so einfach nur mit 100% gesunden Trauben, kommen die Sachen nicht mit 13, 14 Alkohol hier reingerollt. Wenn ich Botrytis drin lasse, ne, dann geht er direkt, okay, hoch. Ne? Ja. Aber wenn ich wirklich nur die 100% gesunden Trauben habe, da bin ich immer noch mit 12, da bin ich schon gut, ne, bei 12, ne? Also 90 Öxle, 92 Öxle, 93, da bin ich ja bei 13 potenziell, dann habe ich vielleicht nach 12,5 nachher beim trockenen Wein.
Ist doch ideal.
Ja, perfekt. Das sind die alten Smaragde. Und wenn ich heute einen 91er Smaragd hochhole, die hatten damals alle nur 12,5 Alkohol, die stehen wieder eins noch da. Dann Zeug mit 14, 15 Alkohol. Das kann nicht altern, ne? Riesling braucht keinen hohen Alkohol, um altern zu können. Dann
sind die alle unendlich.
Ja, dann sind sie alle unendlich, ja, genau. Und von daher, für uns ist das perfekt. Aber trotzdem, ich könnte immer noch nicht, sag mal, wäre nicht fähig, jetzt meine komplette Wehlener Sonnenuhr nur als großes Gewächs zu produzieren. Mhm. Weil wir haben immer noch Botrytis. Wir sind an der Mosel, wir sind an einem Gewässer. Wir haben morgens den Nebel. Wir kommen gar nicht umhin. Botrytis ist immer da, ne? Mehr oder weniger. In manchen Jahren weniger, in manchen Jahren viel mehr. Und ich weigere mich, trockene Weine mit Botrytis zu machen, ne? Also ich mag es nicht, ich will es nicht. Mhm. Also wird also akribisch die Botrytis selektiert. Also dann bist du schon dabei. Und irgendwo brauchst du ja, ich kann auch gar nicht alles bei dem Mostgewicht ernten, wo ich, sagen mal, meine großen Gewächse haben will. Weil da müsste ich ja, da habe ich ja 500 Leute. Ja, ne?
Genau. Das muss dann in einer Woche oder.
Müsste ich das ja weg haben, ne? Das geht ja gar nicht, ne? Also ich brauche meine 6 Wochen, um zu lesen. Und das liegt nun mal in der Natur der Reife, dass irgendwann, wenn ich anfange, auch wenn ich ein Erdbeerfeld habe oder sonst was, dass am Anfang halt weniger süß ist und weniger aromareif, ne? Und je länger es hängt, ne? Die Reife zunimmt, die Aromareife wie auch die Zuckerreife zunimmt. Und ich leider nicht alles zu dem optimalen Zeitpunkt lesen
aber
kann.
Aber du weißt, wie schnell die im Burgund ernten.
Ja,
die zack, zack, ja zack. Ja, da ist da hat der Chardonnay oder der Pinot noch ein kleineres Fenster. Ja,
die haben viel kleineres Zeitfenster.
Kleines Fenster und da wird innerhalb von...
Ja, aber ich meine, ich habe das mehrmal. Ich habe mal mit dem Regisseur von Mouton geredet, ne? Na, der sagte, ja, die haben 100 Hektar oder was, gell? Oder 120, keine Ahnung. Ist ja Wahnsinn, ne?
Ja.
Ja, und der sagte mir, ja, wir müssen alles innerhalb von einer Woche lesen, ne? Aber die haben
hunderte Leute.
500 Erntehelfer da draußen rumlaufen. Da habe ich dann 500 Erntehelfer. Unser ganzer scheiß Ort hier, Bernkass, hat nur 500 Leute. Ne? Wo soll ich die denn überhaupt unterbringen? Ich bin, für uns ist schon die 40 Erntehelfer, ne? Eine logistische Aufgabe, Mordsaufgabe, ne? Und weil wir müssen ja auch die Parzellierung, wir haben ja auch keine Parzellen, die Hektar groß sind, ne? Wir haben ja auch noch kleine Parzellierungen teilweise noch. Da kannst du ja schon, da bist du manchmal mit 40 Leuten zu viel, ne? In der einen Parzelle, ne? Also das von der Logistik ist es anders. Deswegen wird es weiterhin bleiben. Und jetzt muss ich sagen, so ist es nicht. Also für die Weinfreaks, ist ein echter, ne, ein echter Kabinett und eine echte Spätlese ja immer noch ein Genuss. Absolut. Solange ich jetzt nicht, ich hatte hier gar schon mal, was eine Trockenbeerenauslese hat mir mal einer eingeschenkt, ne, da stand Spätlese drauf, hab ich gesagt, was ist das denn? Das ist fast ein TBA und so. Und dachte, ja, sagt der Winzer, schon kein Kunden für sowas, ne, das wird alles bei mir zur Spätlese abgestuft, ne. Da komme ich ja wieder auf den Punkt, dann macht das keinen Sinn mehr, ne. Also auch hier, wenn man bedenkt, dass ich heute mich beeilen muss, ne, auch für ein Kabinett habe ich mittlerweile nur noch ein kleines Zeitfenster, wenn ich nicht wie und in der Wachau, wenn ich drüber springe, darf ich das nicht abstufen, ne. Und wenn ich mich selbst beschränke, dann habe ich auch hier nur ein kleines Zeitfenster, um diese wahren Kabinette zu ernten.
Sonst hast du halt nur Spätlesen
oder Auslesen. Oder dicke Auslesen, die ich dann nicht aber zum Kabinett abstufen will. Ne? Und so, also müssen wir teilweise früher anfangen zu lesen oder vielleicht ein bisschen höhere Erträge fahren. Deswegen ist auch diese ganze Geschichte, auch vom VDP, diese Geschichte mit Kleinsterträgen und sonst was, das ist ja Quatsch, ist das so ein Unsinn. Aber man hält da dran fest, wie an, ne, also das sind so Dogmen, die vollkommen nicht mehr funktionieren. Diese Dogmen funktionierten in den 60er, 70er, auch noch in den 80er Jahren, ne? Aber die lösten sich in den 90er Jahren auf. Und jetzt mit diesen heißen Jahren sind die komplett obsolet geworden, diese Geschichten. Weil in diesen heißen Jahren noch niedrige Erträge, dann wird das Zeug noch früher faul und dann muss ich noch früher ernten, weil es überreif wird.
Wie gehst du kellertechnisch vor, damit das, was du da im Weinberg alles geerntet und geleistet hast, tatsächlich auch zu einem guten Ende führt?
Naja gut, erstmal müssen wir ja im Keller verarbeiten. Ne? Also wir haben zwei Schichten, ne, im Keller. Wir haben immer internationale so Ernte, also sag mal Keller, Rats, ne? So aus Australien, Neuseeland, die sind gewohnt, nachts zu arbeiten, ne? Weil die alle ja nachts, ne, lesen und sonst was. Wir haben ein Team, was dann abends um 6 Uhr übernimmt und bis 3 Uhr nachts presst, ne? Und wenn sein muss, die ganze Nacht durch, ne?
Okay.
Also wird alles, morgens ist alles weggekeltert, ne? Also meistens bis 3 Uhr, 3, mhm, 3:30 sind die fertig, ne? Also wird den ganzen Tag gekeltert, da wird also morgens, die ersten Sachen, die dann so um 9 Uhr reinkommen, 19 Uhr, ist ja klar, bei 40 Leuten, wir immer alles direkt rein, ne? Sobald dann, wir arbeiten gar nicht mehr mit Traktoren, wir arbeiten so mit diesen kleinen LKWs, ne? Die haben die Bütten hinten drauf, sobald voll ist, sind die, fahren die direkt rein, ne? Und so, ne? Also wird den ganzen Tag über gekeltert und dann kommt dann natürlich, was abends noch reinkommt, wird dann über in die, durch die Nacht gekeltert, ne? Und da gibt es halt, ne? Da gibt es halt immer einen Teamleiter, ne? Und so, das ist ja alles unter dem, wie soll ich sagen, unter der Regie des Kellermeisters, ne?
Gibt es da jetzt Unterschiede, zum Beispiel süß und trocken bei trockenen Maischestandzeiten und
Das wird jedes Jahr, also auch da, ich weiß nicht, wir sind nicht der Freund, aber wir haben das schon immer so gemacht und wir waren schon vor 100 Jahren und so, ne? Also ich finde, man muss sich immer an den Jahrgang angleichen, anpassen, ne? Wir haben Jahrgänge mit, sag mal, sehr fragiler Säure, ne? Dann machen wir natürlich keine Maischestandzeit, haben wir aber Jahrgänge mit robust hoher Säure, ne? Dann versuchen wir natürlich mit Maischestandzeit schon mal auf natürlich Säure zu verlieren. Also das entscheidet der Bernie mit jeder Becket, also jede Bütte, die kommt, die wird analysiert, ne? Ne, also ein bisschen, was man im Bossgewicht hat und schon mal die Säuren und so, ne? Und so, dass man einfach weiß, wo man sind und dann entscheidet der Bernie, also hier, was reinkommt, da bleibt mal ein paar Stunden stehen und das wird Full Cluster gepresst und das wird so gemacht. Weil ich bin jetzt nicht der Freund, nur weil man das schon immer so gemacht hat, ne? Wir müssen uns doch an die Situation an, wenn wir schon von Klimawandel oder Global Weather Change, sage ich lieber, ne? Dann müssen wir uns auch doch daran anpassen.
Den Jahrgang lesen, ne? Verstehen.
Wir müssen doch nach dem Jahrgang uns richten, ne? Nicht so, wie man immer gemacht hat. Natürlich, meine Mutter, die aber immer gesagt hat, wat, ihr seid schon am Lesen. Wir haben doch nie vor Allerheiligen angefangen, so, ne? So 1. November. Nie vor 1. November, muss man vorstellen. Wir haben noch nie vor 1. November angefangen. Und ihr seid schon Ende September am Lesen. Seid ihr verrückt, ne? Ja. Nur, man muss ja auch verstehen, dieses ganze Hängzeitgeschichte ist sehr wichtig. Aber nur, wenn wir 4 Wochen früher Austrieb haben, 4 Wochen früher Blüte haben, ne? Dann sind wir auch 4 Wochen früher dran und haben immer noch die gleiche 120, 130 Tage Hängzeit, als wenn wir so früher hatten, wenn wir erst am 1. November. Aber da hatten wir auch erst am 15. Mai Austrieb gehabt und nicht am 1. April, ne? Ne? Und so, und das muss man doch einfach mal so in dem Kontext sehen. Aber da gibt ja viele Leute, 2003 gab es dann noch, ne? Und die sagten, nee, das ist ja viel zu früh. So, ne? Ja, und da habe ich, wie gesagt, das habe ich gelernt, in den USA, berühmten 100 Tage Hangtime, um, was die Winzer gesagt, immer physiologische Reife zu bekommen. Aber in Amerika oder in der neuen Welt ist man dabei etwas pragmatischer. Man sagt, mindestens 100 Tage Hängzeit, dann kann ich loslegen, ne? Wir sind ja trotzdem, auch selbst wenn wir früher anfangen, ja, dadurch, dass wir früher ja den Austrieb haben, haben wir immer noch weit über 100 Tage Hängtime. Und wenn wir fertig sind, nach den 6 Wochen, ne? Sowieso. Allerdings, die Zeitfenster von 6 Wochen wird immer schwieriger, ne? Weil müssen also 4 Wochen, also eigentlich haben wir nur noch 4 Wochen.
Im Keller habe ich jetzt gelernt, Flexibilität brauchst. Man muss genau gucken, wie war der Jahrgang, was haben wir für eine Ernte, für eine Partie.
Passen, ne? Genau. Was und reinkommt,
wie es reinkommt, das betrifft die mögliche Maischestandzeiten, das betrifft die Entscheidung, wird da draus was Trockenes oder was Süßes, auch das?
Ja, also wenn wir nicht schön fruchtigen Kabinett machen wollen, dann tun wir ja eher die Säure erhalten, soweit wie möglich. Während wir trocken, dann versuchen wir natürlich, wenn die Säure uns etwas zu hoch erscheint, anstatt zu entsäuern, doch lieber durch natürliche, längere Maischestandzeit, ne, natürlich die Säure zu reduzieren. Mhm. Also wie gesagt, das muss entschieden werden, was machen wir überhaupt damit, ne?
Reinzuchthefe oder Spontan hast du dich schon mal mir erklärt irgendwann, das ist nicht relevant.
Doch, wir, alle unsere trockenen Weine werden spontan im Holzfass vergoren. Bei uns werden alle trockenen Weine, vom Gutsriesling bis zum großen Gewächs, bis zur Reserve, bis zur Hommage, wie sie alle heißen, ne, werden grundsätzlich spontan im Holzfass vergoren.
Okay.
Und bleiben alle, auch der Gutsriesling, Minimum 12 Monate auf der Vollhefe liegen. Reserve bleibt 24 Monate auf der Vollhefe liegen, Hommage 36 Monate.
Na? Siehst du? Ich hatte irgendwo in Erinnerung, dass du die trocknen, weil du die durchgegoren haben willst.
Also wir haben deutsch trocken. Ne?
Okay,
deutsch. 6, 7 Gramm.
Okay, das nimmst du, das nimmst du so auch dann. Okay.
Also das ist ja schon schwierig genug. Also unser größeres Problem besteht ja darin, bei den Spontangärungen, ne, überhaupt unter diese deutsche Trockenmarke zu kommen, natürlich. Weil die Dinger, die wollen ja alle,
ist halt kalt im Winter hier.
Die wollen ja alle 12 mit 13 Viertel Restzucker, fangen die alle an so zu hüsteln und so kleine,
weißt du, so ich will nicht mehr.
Ja, kein Bock mehr, ne? Das sind schon Faulenzer, die. Ja. Die Spontangärer hier an der Mosel, die sind, das ist keine Starkgärer,
ne? Hast du denn da auch eine Vorstellung, wann das so in etwa dann auch zu Ende gekommen sein sollte? Oder sagst du, ach, wenn das ein Dreivierteljahr noch dauert, auch also egal.
Ich weiß, am Anfang, ne, die Dinger da 88, 89, 90, bis Anfang 90er Jahre, war im Sommer noch nicht durch. Mhm. Ne? Es gab aber auch welche, die noch nach 18 Monaten, immer noch, aber so was von stabil bei 28 Restzuckerlagen. Quatsch, lass mal durchgehen. Ich sagte, nach 20 Monaten hat er beide gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich weiß es nicht, ich krieg nichts. Das Ding, das steht wie eine Bombe. Das steht nichts, kriege ich da mehr in Gang. Dann haben wir gesagt, naja, gut. Dann hat man natürlich dann, weil man nach Hause ist, mit 28 Restzucker, ne, die natürlich gar nicht süß genug war zu der Zeit, ne. Der Wein war aber nach, den haben wir nie verkauft, den haben wir dann irgendwann immer mal selber gesoffen, aber nach 20 Jahren, 25 Jahren, das war ein Wahnsinn, ne. So, dann kannst du auslesen, saufen. Die konntest du trinken.
28 Restsüße, ja. Oder wie viel
war? 28 Restsüße, da ist stecken geblieben. Ja. Das konntest du saufen, natürlich. Das hat geschmeckt. Aber heute die Auslesen, das ist ja auch schwierig mit 100, 120 Restzucker, ne? Und so, ne, viel Botrytis und so. Das, klar, wenn die dann 30, 40 Jahre alt sind oder 50 Jahre, dann glaube ich, ist das bestimmt wieder ein tolles Genuss. Aber im Moment ist das vielleicht zu üppig. Ne? Das war ja eigentlich, ist das, was üppig, früher ja. Bärenauslesen waren. Mhm. Das sind heute die Auslesen. Ne? Mhm. Und so, ne? Auch da sage ich, wir müssen wieder zurück. Wenn wir diese Kategorie erhalten wollen, ne? Lebendig halten wollen.
Spätlese 50 Gramm.
Dann, ach, noch weniger.
Noch weniger sogar.
Dann müssen wir wieder dahin zurück. Dann müssen wir wieder dahin zurück. Ne? Meines Erachtens. Ne?
Stimme ich überein. Viele Menschen fragen sich ja eigentlich, was ist denn nun letztlich für den Geschmack eines Weines verantwortlich? Ist es die Lage, die Rebsorte, der Jahrgang? Ist es das, was der Winzer im Weinberg tut, das Alter der Anlage?
Die Kombination aus allem. Am Ende ist es die Kombination aus allem. Ne? Das ist, früher hat man gesagt, das ist der Kellerstil, der gewisse Winzer hatten eine gewisse Charakteristik, die hast du blind rausprobiert. Ne?
Was ist das bei euch? Das
so, ja, bei uns. Keine Ahnung, ich weiß
das nicht. Wenn du so aufschnappst, wenn du so Kritiken und in Gesprächen mit Profis unterwegs bist, was sagen die? Was ist die DNA eines losen Weins?
Kann ich ja wirklich nicht, ehrlich gesagt, nicht wirklich sagen, ne? Was ist unsere DNA, ne? Weil ich glaube, das, was du meinst, ne? Oder wie du deine Weine wahrnimmst, ne? Werden nicht unbedingt von anderen genauso wahrgenommen, ne? Und so, ne? Aber das definitiv, ich meine, wir haben definitiv für unsere trockenen, sagen wir mal, GGS einen Stil entwickelt, ne? Den glaube ich, der ist schon sehr erkennbar, ne? Weil wir eben nicht in diese Üppigkeit reingehen. Mhm. Wir versuchen halt immer noch, sagen wir mal, eine gewisse Finesse, Mineralität oder mineralische Säure zu erhalten, ne? Aber die Weine sind halt doch sehr, wie soll ich sagen, komplex in ihrer Art, weil wir denen einfach diese Zeit lassen, wie man halt früher den Wein Zeit gelassen hat, ohne Schönung und ohne zu bewegen und auf der Vollhefe zu lassen, was natürlich auch nochmal ein bisschen Komplexität bringt, ne? Allerdings ohne Batonnage. Ne? Und so, wir lassen den Weinen Minimum 12 Monate Zeit, auf der Vollhefe zu liegen, ohne sie anzupacken. Ne? Sie werden also nur abgeschwefelt, immer noch vollgefüllt, aber bleiben dann, wir haben sie jetzt alle abgefüllt gerade, ne? Letzte Woche. Ne? Und so, ne? Also von daher haben wir bestimmt eine Art entwickelt, die sag mal so, nicht in der vom Gutsriesling, ne? Bis zum Orts- und Reg, ne? Wird alles gleich ausgebaut. Ne? Also auch der Gutsriesling bleibt 12 Monate auf der Hefe liegen.
Und relativ moderat im Alkohol.
Und alles nur zwischen 12 und 12,5 Alkohol, ne? Also 11,5 und 12,5. Da liegen wir, ne? Ja. Auch wir, unsere Traditionen, wir nennen, haben Wein der Tradition. Auch ein Restsüßer in der Tradition, gerade im Bereich Tradition, wird genau so ausgebaut wie in den 50er, 60er Jahren. Auch der bleibt auf der Vollhefe. Der hat zwar nur 22, 23 Restzucker nach diesem alten Formel von 1971 gemacht, ne? Der bleibt auch 2 Jahre auf der Hefe liegen. 2 Jahre im Ruderfass auf der Hefe, ne? Wir haben Kabinettspäle sind auslesen, die wir 3 Jahre auf der Hefe liegen lassen. Also, aber mit wesentlich weniger Restsüße, ne?
Wie erlebst du gerade, weil du das ja im Grunde ansprichst, wie erlebst du so die Weinszene in Deutschland?
Kein einziges Weinbaugebiet der Welt war im Moment so viel und der breiten Masse, ne, tolle Weine produziert, weil so wahnsinnig viele junge Winzer, Weingüter, sonst war alles von Leuten, die man noch nie gehört hat, ne, alle irgendwie, ne, da tolle Sachen machen und so, ne? Und vor allem für Preise, ne? Gehen wir nach Burgund, ne? Wir haben gerade in Burgund eine Immobilie gekauft, ne? In Pelligny-Montrachet, ne? Gucken wir mal die Preise an. Ein Montrachet, ein Hektar Montrachet kostet heute 100 Millionen Euro, ne? Wo sind wir? Das ist ja der Irre, ne? Und so. Und wo, du kriegst heute Qualität hier in Deutschland, ne? Von Winzern, ne? Für, also sag mal, deren Gutsrieslinge, die kriegst du für 8-9 Euro, ne? Also dann kriegst du Wahnsinnsweine, ne? Und so, ne? Und das, ich meine, die Innovation, die Qualität, ne? Und dazu der Preis-Leistung ist fantastisch, ne? Wir müssen ja nicht immer über die teuersten GGs reden, ne? Es gibt ja ganz tolles Zeugs, ne, da draußen, ne? Weißburgunder, Grauburgunder, alles mögliche. Also auch in dem Bereich, ne, ist ja unglaublich, was da draußen gibt, ne? Unglaublich, ne? Und so, leider, Silvaner, tolles, leider ist das ja nicht mehr so innen, ne? Und so, und ich meine, und das wird ja auch, das merken die Leute schon international, die sehen das schon, ne? Was da passiert hier in Deutschland, ne? Man kann jetzt nur hoffen, dass das auch mal in Nachfrage international so entwickelt, dass dann auch die Preise mal nach oben gehen. Ne?
Ich habe heute der FAZ gelesen, da sagt der Christmann, Präsident des VDP, der deutsche Wein hat kein Profil.
Ja, wir haben, das ist natürlich, wir wissen alle, das ist dadurch, dass wir natürlich so ein komplexes Thema hier haben, ne? Das Prädikatsystem war schon immer schwierig gewesen für international, für den Kunden zu verstehen, der gewohnt ist, einen Bordeaux zu kaufen, der klassifiziert ist 1, 2, 3, 4, 5, ein Burgunder, der halt auch so klassifiziert ist, dass er dann nach Lagen 1, 2, 3 gibt, ne, Village, Premier Cru und Grand Cru, ne, aber auch da fängt es schon an, wenn ich international rausgehe, Bordeaux ist für die meisten Leute leichter zu verstehen als wiederum Burgund, weil da gibt's Village Le Dix, der Premier Crus, Grand Crus und dann wahnsinnig viele Namen, ne, wo man dann auch nicht mehr Batard Montrachet, Montrachet, wie sie alle heißen, ne.
Und dann noch von verschiedenen Produzenten.
Ja, und dann noch verschiedenen, wahnsinnig vielen Produzenten, das komplex auch, ne? Für die Freaks, ne? Solange es teuer ist, ne, dann sind natürlich wieder die Leute dabei, die wollen dann damit Prestige kaufen, ne? Die Komplexität des deutschen Weines, glaube ich, der hält viele Leute davon ab, ne? Ich weiß das, ich verstehe das jetzt nicht, was ist das denn jetzt hier, GG? Aber wir sind aber auch teilweise selber schuld. Und auch da leichte Kritik an den VDP, ne? Also dieses permanente sich da von erstes Gewächs auf großes Gewächs und diese immer komplizierter, anstatt ein bisschen simpler zu halten, ne? Und dann, was weiß ich, erstes Gewächs aus große Lagen und was dann, da wird viel zu viel diskutiert, was also verwirrend ist, dass, ich sehe das ja, ich bin ja nur im Ausland, ne? Wie soll ich das denn so einem Reisbauern in China erklären? Ne? Sorry. Das ist zu schwierig. Ne? Das eins mit Träubchen hat mir besser gefallen, weil es einfacher international zu erklären, weil Nummer eins ist überall auf der Welt Nummer eins. Ne? Mhm. GG, mhm. Das, weißt du, was muss ich das jetzt wieder erklären? Craig Groves. Ne? GG, Groves Gewächs. Groves heißt in Englisch und Amerikanisch eher eklig. Ne?
Ja.
Also das ist, und dann kommt dann noch... Ja, dann weiß Groß Lage kommt dann schon wieder dabei. Oh, große Lage wird dann heißen, wow, I thought Groß Lage is something not, you know. Mhm. I said, no, it's not Groß Lage, it's große Lage. Mhm. Ja, wie soll man denn das erklären?
Ist schwierig,
sorry,
ist das schwierig. Ist ja alles kaputt. Ist ja hierzulande schon schwierig genug.
Ja. Also von daher würde ich mir wünschen, dass wir uns vielleicht ein bisschen weniger rumdiskutieren, sondern das, was erfolgreich ist, ne? Das einfach ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen, als dann schon wieder den zweiten Schritt machen.
Na. Hast recht. Kannst du dir vorstellen, perspektivisch hier sogar auch mal in puncto Ökologie im Weinberg noch einen kleinen Schritt weiter zu gehen? Oder ist das hier in diesen steilen Lagen doch schon ausgereizt?
Ist ja nicht so, dass wir das nicht machen. Ne? Wir tun ja unser Außenbetriebsverwalter benutzt ja, ohne dass also da, wo wir ja zum Beispiel nicht Hubschrauber spritzen, ne? Und so nutzt er fast schon, also 70%, 80% ökologische Spritzmittel. Ne? Zum Beispiel hier hinterm Haus, weil der ist ausgeklammert aus der Hubschrauberstraße, den Bewirtschaften war nur ökologisch, allein schon deswegen, um Erfahrung zu bekommen, ne? Und so. Und wir haben auch, ich habe jetzt unter einer, weiß auch noch keiner, ne, unter der Marke meines Urgroßvaters, ne, weil ich das Weingut wieder übernommen habe, ne, die alte Immobilie, wunderschönes Anwesen in Wehlen, ne, haben wir wieder eine kleine Produktion unter dem in Memoriam, ne, in Hommage Urgroßvater, den hier, der ja alles gegründet hat, ne, haben wir jetzt ein kleines Weinproduktion, ne, ganz traditionell, wie vor 100 Jahren, alles so gemacht, ausgebaut und so, ne. Und die werden ökologisch bewirtschaftet, die Weinberge da, die wir in dieser oder der Marke dann irgendwann mal verkaufen werden.
Auch in, auch also in, hier in Steillagen?
Ja. Wehlener Sonnenuhr, ne, und
Kalmont,
ne. Also so ist das nicht, aber nun sind wir eine Solidargemeinschaft hier, ne, und das ist ja auch nicht so, dass diese Öko-Winzer, die wir hier haben, ich will ja nichts sagen, ne? Ja, die sind ökologisch, aber die Hubschrauber spritzen die Weinberge alle mit, ne? Und so, ne? Dann ist es auch einfach ökologisch zu sein, ne? Auch wenn man immer behauptet, man wollte das nicht, ne? Und
okay, so. die werden schon versorgt aus der Luft, ob sie es wollen oder nicht.
Ja, die einfach drüber gespritzt, ne? Weil die können sich, also das, weil das geht ja nicht. Der Hubschrauber kann nicht 1000 Quadratmeter aus und so. Von daher gibt es halt eine Solidargemeinschaft, ne? Würde, es ist ja so, die Leute wollen alle ökologisch und sonst was, ne? Habe ich auch nichts dagegen. Es ist nur unsäglich schwieriger, wenn ich jetzt im Prälat oder in einem extremen Steilhang, ne, in diesen Felsen rumkraxeln muss, da 200 Meter Schlauchleitung ziehen muss, ne? Übrigens, dann muss das ja auch jemand machen, ne? Das ist ja jetzt nicht unbedingt, kann man ja auch nicht jeden direkt dazu überzeugen, ne? Und wenn das halt nun mal so, also das ist ein Aufwand. Das würde uns, wir haben uns mal ausgerechnet, würde also den also schon den Liter allein lohnkostenmäßig um bestimmt um 10 Euro verteuern. Ne? Nur ist dann wiederum, ne, wir haben ja preissensitiv ist der deutsche Wein immer noch, auch wenn wir alle sagen, uns geht das natürlich viel, viel besser, ist jetzt der Kunde dann wiederum bereit dafür. Ne?
Was hältst du von der Idee? Dass man die Bio-Weine, wie man jetzt ja im Grunde genommen die Nicht-Bio-Weine letztlich mal durch die, ich nenne es mal übertreib mal, die Kollateralschäden, die letztlich mitverursacht werden, wird der Allgemeinheit letztlich aufgebürdet und die Bio-Weine sind teurer und das muss der Konsument, der sie, so, wenn man umgekehrt macht, dass die Bio-Weine bezuschusst werden, so wie jetzt andere bezuschusst werden und dann der nicht ökologisch bereitete Wein im Regal der teurere ist.
Keine Ahnung, ich meine, ich bin grundsätzlich für den freien Markt. Ne? Ich halte überhaupt nichts von Subventionen und sonst was. Ne? Müsste man alles abschaffen. Der freie Markt reguliert hat. Ganz einfach. Ne? Und dieses Ganze, das ist ja auch eine typisch europäische und deutsche Geschichte, diese ganze Subventioniererei geht immer in die falsche Richtung. Ne? Mhm. Macht Dinge nur teurer anstatt günstiger. Ne? Der freie Markt entscheidet, was der haben will. Ne? Und danach müssen wir uns richten. Ne? Ganze Scheißsubventionen, ich halte gar nichts davon. Ne? Müsste alles abgeschafft werden. Ne? Bringt hinten und vorne nichts. Ich finde das auch eine komische Diskussion, als würde man als Winzer, der jetzt nicht ökologisch ist, würde man also irgendwie wie ein Schweinebastard da mit seinen Weinbergen umgehen. Wir sind doch alle, versuchen wir das so nachhaltig wie möglich zu sein, weil wir wissen doch auch, dass wir dass das die Grundlage unserer Produktion ist und so, ne? Und also von daher ist das manchmal, verstehe ich diese ganze Diskussion auch nicht, ne? Aber wird bei uns immer gleich in dieses, wie soll ich sagen, Missionarische geschoben, ne? Wenn du das nicht machst und nicht so bist, ne? Und das ist speziell was von den Grünen so, ne? Dann bist du irgendwie, da muss man sich Knoblauch umhängen und so, du bist der Böse und so. Leuten, die Natural Wine machen, Orange Wine, jeder soll doch machen, was er will und machen, wie er glücklich wird, ne? Mir ist das doch vollkommen egal. Nur, wenn du aber nicht auf deren Seite bist, ne? Wennst du nicht, Biodynamie bist, ne? Dann bist du, was weiß ich, keine Ahnung, da, oh mein Gott, ne? Dann muss man, das ist ja schon fast Hexenverbrennung teilweise, ne?
So, ne? Aber dann, es war schon andersherum, ne?
Ich persönlich, mir ist das vollkommen scheißegal. Jeder soll nach seiner Fasson und glücklich werden, wie er will, ne? Und wenn er nackt im Weinberg rumtanzt auf Vollmond und meint, das macht seine Weine toll und beschallt die, was weiß ich, mit Beethoven. Wenn er daran glaubt, soll jeder an was glauben, was er meint, was er bringt. Ne? Aber lass mich bitte in Ruhe, ich möchte nicht missioniert werden. Ne? Ich habe meine Ideen, ich missioniere ja auch niemanden. Ne? Ich will niemandem vorschreiben oder sagen, nur das macht ein großer Wein. Ich mache Weine so, wie ich sie mag, wie ich denke, was für mich ein großer Wein ist, ob die anderen das so sehen oder nicht.
Hast du Kontakt zur Naturweinszene oder ab und zu mal so ein Wein im
Glas? Ja, natürlich, man kriegt da ja immer mal einen Wein im Glas und so, ne? Ob man das mag oder nicht, ist eine zweite Sache. Aber wie gesagt, ich sag ja, muss ich ja nicht trinken, oder? Ich meine, jeder hat doch seine Favoriten, ne? Ich meine, das fängt ja schon an bei Bordeaux. Ich mag vielleicht eher klassische Bordeaux, ich mag diese neuen Bordeaux nicht. Die anderen mögen die dickeren Sachen und so. Wenn einer das toll findet, soll er trinken, ne? Aber ich muss doch nicht alles toll finden, ne? Muss ich denn allem, jeder Mode hinterherrennen und sagen, ja, und das feiern und super toll finden und so, ne? Da bin ich vielleicht, ab einem gewissen Alter wird man dann auch vielleicht so ein bisschen Traditionalist und so, ne? Ich sag mir einfach, für mich ist es immer noch eine tolle Geschichte, einen großen Wein zu trinken, der Alter hat, 20, 30, 40 Jahre, wenn ich einen 40 Jahre alten Riesling trinke und der ist noch perfekt, ne?
Was bedeutet Genuss für ein glückliches Leben?
Ja, Genuss ist alles, oder? Ich meine, das ist es ja schon, ne? Wir sagen ja schon immer so einen Trump, den kann man ja schon deswegen nicht trauen, ne? Einer, der keinen Alkohol trinkt, ne? Keinen Wein trinkt, ja, das sind ja schon suspekte Menschen, ne? Oder?
Für uns,
ne?
Schon.
Also für Leute, ich meine, das ist doch, ich meine, ja. Ach, es gibt doch nichts Schöneres, am Tisch zu sitzen, tollen Weinen, tollen Freunden, tolles Essen, ne? Und ehrlich gesagt, ich bin zwar nicht Raucher, mir ist es auch egal, wenn die Leute nachher rauchen. Ich weiß, früher als Student habe ich immer gern Zigarettchen nach dem Essen geraucht. Ne? Auch da, es ist ja alles nicht mehr liberal. Die Leute fangen dann an, oh mein Gott, du raus und sonst was. Seid doch mal alle ein bisschen entspannter. Ne? Wenn wir alle ein bisschen entspannter wären, ne? Da hätten wir alle viel mehr Spaß. Ne?
Bin ich mir ziemlich sicher. Ne? Ein schönes Schlusswort, ein feines Schlusswort. Welchen Wein trinken wir jetzt?
Jetzt trinken wir mal ein Weinchen, unserer neueren großen Gewächse hier aus Bernkastel. Wir haben aus Bernkasselei GG. Mhm. Und das haben wir jetzt seit 3 Jahren, seit 2017. Ein Bernkasseler Johannesbrünnchen.
Eine kleine Parzelle in der Lei.
Nee, das ist über der Lei. Okay. Über der Lei eine Parzelle. Also eine Parzelle, relativ klein. Ist auch schon in der alten Lagenklassifikation. Man sieht's hier. Und wir haben jetzt sonst immer einen Blauschiefer reingemacht, ne?
Ist Schiefer, logischerweise.
Ja, ein Kühler, etwas kühler, unglaublich. Aber seitdem wir den machen, das geht ab wie Schmitz Katz, ne? Das ist unglaublich. Ich hätte jetzt auch gedacht, 2017 haben wir das erste Mal aus, obwohl wir immer schon die Parzellen hatten. Ne?
So, hat verschwunden in anderen Weinen, ja.
Ja, immer in Blauschiefer gegangen, ne? Und das ist wirklich interessant.
Wer kam auf die Idee?
Ja, wir haben gesagt, ja, wir könnten eigentlich mal, guck mal, Johannesbrünnchen ist ist eigentlich GG und so, lass uns doch mal was machen. Und man braucht ja auch immer mal so,
haben gedacht, was Neues,
so was Neues, ja. Vor allem so ein Entry-Level-GG. Mhm. Ne? Aber daraus ist dann doch wirklich was wesentlich Besseres geworden, weil wir gedacht haben, man braucht immer mal so für die Gastronomie mhm. ein GG, ne? den die auch für ein, sag mal, für einen schönen Preis verkaufen können. Das kann ja nicht sich jeder für 150 Euro eine Flasche Wein leisten, wenn er in die Gastronomie geht. Ne? Und du weißt, in der Gastronomie bei 50 Euro ist so, ne, das ist so die Preisborder. Ne?
Und wir wissen alle, wie sie
kalkulieren. Der GG, ne? Der kann ja. man mal für 49 oder 48 Euro verkaufen. Mhm. Ne? Und so, ne? Das geht absolut.
Das heißt, du hast ihn auf der Liste für 20, oder?
Ist noch billiger. Ich glaube, kostet bei uns 18 oder so, okay. ne? Oder 19 oder so. Mhm. 18, 19, ne? Also Endverbraucherpreis, ne? Mhm. Ja. Er hat eine schöne mineralische Säure immer, schöne Mineral, dieses, der dunkelblaue Schiefer, ne? Nicht sehr tief, nur einen Meter tief, ne? Und so, aber eine kühlere Lage von kühler deswegen, weil relativ wasserführend ist, ne? Viel Wasser drin ist, ne? Und das merkt man hier immer, ne? So kühl vom Boden her, so,
ne? Ähnlich wie ein Krach, da ist auch viel Wasser, ne? Oder?
Kommt drauf an, wo in Krach, ne? Dann gibt Domprobst. Ja den Kracher. Domprobst ist ja mehr Richtung Wählen. Ja,
genau.
Ne? Der Himmelreich ist ein bisschen tiefgründiger, mhm, weil das ja so Rutschgebiet ist. Viel genau. tiefgründigerer Boden. Ja. Ne? Während da Domprobst und der Kracher Himmelreich Richtung Wählen, was früher Absberg war, ja. ne? Das ist mehr wie Wählen wieder. Ne?
Okay.
Da hast du mehr Schiefer, reiner Schieferauflage, okay. nicht so stark verwittert, wie in dem Original Himmelreich ist. Da, wo dieses Rutschgebiet mhm. ist, ne? Das ist schon unterschiedlich. Ne?
Bist du beim Wein eher Nasentrinker oder eher ein Gaumen- oder Strukturtrinker?
Ich würde sagen beides. Das mhm. Problem ist einfach, die schöne Nase, ne, mhm. lässt dich erstmal weitermachen. Ne?
Ja,
wenn Wein schon von der Nase her...
Ist der Eintritt, also, ne?
Ja. Ist der Eintritt, ne?
Ja, ja.
Also wenn Wein wirklich problematisch von der Nase ist, dann bist du schon mal, sag mal so... fängst du schon an, ne, so kritischer zu werden, ne?
Aber es ja? darf durchaus eine zurückhalten.
Ja, nein, aber ich würde sagen, das ist für mich nie ein Grund, jetzt den Wein hier zu sagen, ja, nee, den mache ich nicht, ne? Und so, ne? Wenn der dann aber in der Struktur und wie der Wein, dann, wir wissen alle, die Nase verändert sich alle 2-3 Jahre, ne? Jeder sind jetzt Primäraromen, dann wissen wir, in 10 Jahren haben wir Sekundär- und Tertiäraromen, das ist wieder ganz anders, ne? Also deswegen darf man sich von der Nase nicht zu sehr verführen lassen.
Manche ne? Weine, da verändert sich die Nase ja innerhalb von wenigen Minuten.
Ja, genau, eben. Also, wenn du ein bisschen reduktiver ist, dann geht es ja nochmal, wie gesagt, dann würde das öffnen sich, ne? Aber siehst, das ist schon ein interessanter Wein, ne? Mhm. Wie gesagt, auch hier 12,5 Alkohol, ne? Der ist, wie gesagt, 12 Monate auf der Vollhefe ausgebaut, ne? Ohne Batonnage, grundsätzlich keine Batonnage, ne? Aber schon sehr rassig, ne?
Trotzdem
sehr
eine rassige, hat die Rasse, ne? Aber hat auch was Weiches, Cremiges, also eine weiche Säure, das ist nichts Hartes.
Schmelzig, ne?
Schmelzig, genau. Ja,
aber das kommt von der... Und das wird nachher, wenn der, das ist am Anfang, wenn er jung ist, durch die lange Hefelager, da kriegst du ein bisschen Schmelzigkeit, ne?
Ach, die ist schön.
Aber das wird dann nachher, so nach 2, 3, 4 Jahren, wird das,
sagen wir mal,
schlanker, ne?
Ja. Also, anspruchsvoller Spaß, ne?
Naja, ne? Ich meine, das ist mal, ist, wie gesagt, das ist unser neues Baby, ne? Seit 2 Jahren, seit 17, ne? Und so, und der ist wirklich toll. Der 17er wie 18er, 19er waren jetzt immer am verrückterweise neu aufgebracht, ne? Immer so fast der erste, der immer ausverkauft ist.
Naja, ne? Du hast hier tatsächlich ist da bei diesem Wein ein kleiner Spagat gelungen, nämlich du machst es denen, die nicht so extrem viel Erfahrung haben, nicht zu schwer. Kriegst aber die auch ein bisschen mehr Komplexität wollen,
ja,
die kriegst du auch.
Ja, ja.
Gerade wenn der noch ein bisschen Reife hat. Insofern ist das
und schöne, gesunde, goldgelbe Beeren. Ja, ne? Der Weinberg scheinbar hat das auch was mit dem, der ist mir nie so aufgefallen, aber mir ist jedes Jahr, wenn wir den ernten, 100% gesund, goldgelbe Beeren, ne? So kleine goldgelbe Beeren, unglaublich. Ne?
Alte Anlage?
Teils, ne? Teils jung, teils alt, ne?
Also schöne gelbe Frucht, Apfel drin, ganz dezent zitrische Noten. Und dann aber auch dieses ganz leicht mineralisch-rauchige, dezent, aber ist spürbar.
Ja.
Und dann diese tolle Länge hinten raus.
Ja.
Aber macht Spaß. Jetzt schon. Oder hast du ihn anders in Erinnerung, als er jetzt ist?
Nein. Das ist genau so, wie er ist. Genau. Ist er jetzt mal gerade eine Woche in der Flasche. Anderthalb, 10 Tage, ne? In der Flasche, ne?
Im Grunde genommen ja eigentlich noch ein bisschen verschockt, ne?
Ja, eigentlich 6 Wochen brauche ich eigentlich immer wieder aus der Flasche. Aber hat jetzt geholfen. Die machen wir immer mit Coravan, ne? Weil jetzt im Moment durch dieses Corona Coravan, weißt du, dann öffnen wir die Flaschen mit Coravan normalerweise, ne?
Stichst du durch?
Ja, genau. Und der war jetzt so weit raus.
Ja, das, ne, mache ich
das
auch.
Das hat schon mal geholfen, dann mal ein bisschen, dass er aufgemacht hat. Der hatte mehr Reduktion gehabt, als man
jetzt merkt.
Ganz frisch gemacht, als jetzt.
Ne? Ja, ja.
Ja, ja. Also der braucht dann auch ein bisschen.
Reduktion ist bei dir auch?
Ja, gut, durch Spontangärung hast du natürlich immer Reduktion, ne? Die aber nicht so offensichtlich ist, weil wir sie ja dann da 12 Monate im Fass liegen lassen. Ne? Und durch die Mikrooxidation geht ein Großteil der Reduktion weg. Und du hast es immer noch ein bisschen, dadurch, dass wir die Weine ja gar nicht bewegen, hast du immer noch, wenn man beim Füllen, doch immer noch ein am Anfang doch etwas Reduktion. Deswegen tun wir die oft gerne auch erstmal dekantieren, bevor wir sie ausschenken. Ne?
Aber es ist weniger als bei JJ, ne?
Ja. Obwohl der doch nicht mehr so stark hat. Ne? Also ist mir jetzt aufgefallen. Mhm. Früher hatte der die viel, viel stärker gehabt. Bei ihm ist es jetzt auch nicht mehr so extrem wie
der mal. Katharina wahrscheinlich, die da.
Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber scheinbar haben sie was geändert. Aber früher war es ja ganz extrem. Heute, wenn man 19 hat, probiert, also, hält es sich im Grenzen. Das, teilweise sieht man gar nicht mehr, teilweise ein bisschen noch und so. Ne? Aber dieses ganz Extreme wie früher habe ich jetzt nicht so gesehen. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt aber keine
19er probiert. Ich habe einen 2004er probiert.
Ah ja, gut. Dann
okay, die Idee. Andi, vielen Dank.
Ja, gern geschehen.
Für deine Zeit. Für,
ja, gern geschehen.
Für die lebhafte Unterhaltung.
Ja, gerne.
Darf ich mich dich als glücklichen Menschen vorstellen?
Ja, gerne. Nein, ich bin zufrieden. Guck mal hier nach so lang.
Ja,
das ist ja das Schöne, dass man dann auch im Alter, ne, irgendwann mal, man hat ja jetzt irgendwo alles geschafft. Ne?
Ja,
ich meine, du siehst ja hier, wir haben mehr oder weniger alles gewonnen, was man gewinnen konnte und so.
Ja.
Ne? In den letzten 30 Jahren, irgendwann kann man jetzt auch mal, weißt du, muss man nicht mehr allem hinterherlaufen. Ne? Und überall jetzt kann man auch mal einfach mal seine Meinung sagen. Ab einem gewissen Alter muss man sich nicht mehr verbiegen. Ne? Und so, das ist was anderes. Die jungen Leute, das ist anders. Ne? Das ist klar.
Aber du erinnerst dich doch auch.
Ja, nein, das ist um Gottes Willen. Das weiß ich ganz genau. Ich sag das hat auch den Vorteil des Alters, ne? Dass man irgendwann mal dann nicht mehr muss. Ne? Und man kann wahnsinnig viel neue Sachen trotzdem noch machen. Ist ja nicht so, dass du einschläfst. Ganz im Gegenteil.
Wenn du da Ruhe und Gelassenheit reinbringst, wirst du auch wieder spüren, du hast Freiheiten wieder für ganz andere.
Trotzdem hat man doch noch Ideen. Aber das ist ja nicht so, dass man jetzt aufhört. Ne? Nur weil du jetzt, weil man jetzt alles geschafft hat, hat man trotzdem. Ich meine, ich würde nicht sagen, dass wir nicht innovativ sind. Wir haben unglaublich viele neue Dinge nochmal angestoßen, was ja auch wiederum dazu geführt hat, dass viele Leute jetzt auch das wieder gemacht haben. Ne? Guck da den Monte Vacarno von Weil an. Ne?
Ja.
Das ist unsere Reserve. Mhm. 2 Jahre auf der Vollhefe. Mhm. Ne? Im Fass. Ne? Und so. Das, was wir schon vor 12 Jahren gemacht haben, ist ja eine Geschichte, die sich ja immer mehr durchsetzt. Ne? Und so. Nur ich habe das schon vor 12, 15 Jahren angefangen. Ne? Und so. Ne? Nur, dass ich Weine habe, die noch gar nicht raus sind. Ne? Die noch gar nicht um Markt sind. Ne? Mittlerweile lasse ich Wein 20 Jahre lang Zeit, bevor ich es überhaupt erst mal in den Markt bringe. Ganz andere Geschichte. Ne? So, ne?
Aber auch spannend. Ob ich das noch erlebe?
Ja, ob ich das noch erlebe, das ist doch eher die Frage. Ich bin älter als du.
Nur ein kleines bisschen.
Anyway.
Ne? Ja. Also.
Ja, war schön.
Vielen Dank.
Prima. Ne? Ja. Danke.
Auf bald.
Jo.
So, ihr Lieben, das war das Interview mit dem, der nicht zu bremsen ist. Ernst Losen vom Weingut Dr. Losen, der von Bernd Kastel aus die ganze Weinwelt und die Herzen so unendlich vieler Konsumenten erobert hat. Nächste Woche bin ich mit Manfred Prüm vom Wehlener Weingut Johann Josef Prüm verabredet. Mit ihm will ich nochmal aus einer etwas anderen Perspektive auf die Entwicklung des Moselaner und des deutschen Weins der vergangenen 40 Jahre draufschauen. Also, schalte wieder ein, wenn in genau einer Woche die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht und mit Manfred Prüm, eine Ikone des deutschen Weins, am Mikrofon sitzt. Bis dahin, lass es dir schmecken, tschüss und auf Wiedersehen.